Das ist die erste Folge Hand aufs Herz des neuen Jahres und die erste Folge nach dieser unglaublich guten Europameisterschaft im eigenen Land. Was für ein großartiger Januar. Kleiner Spoiler schon mal vorweg. In der nächsten Folge hat Götze einen aktuellen Nationalspieler zu Gast, der den ganzen Wahnsinn hautnah miterlebt hat. Unser heutiger Gast ist zwar ehemaliger Nationalspieler, aber ehrlicherweise ist das nicht unbedingt der beste Part seiner Karriere. Was ihn ausmacht, ist seine Loyalität und seine Vereinstreue. 12 Jahre lang hat er das Trikot der MT Melsungen getragen. Michael Allendorf hat die Handball-Bundesliga als Spieler geprägt und ist auch nach seiner aktiven Karriere ein wesentlicher Bestandteil der aktuellen Erfolgsgeschichte der MT Melsungen. Zunächst als Sportdirektor, mittlerweile als Vorstand Bundesliga und Spielbetrieb, ist er dabei, die Geschichte dieses Vereins nochmal neu zu erzählen, mit Vorurteilen aufzuräumen und der MT ein ganz neues Image zu verschaffen. Scheinbar mühelos hat er das geschafft, was nicht jedem Handballer gelingt, nämlich den fließenden Übergang von der Spielerkarriere zum Handballleben danach. Dass es für ihn aber doch nicht so mühelos war, wie es von außen vielleicht den Eindruck erweckt hat, ist eines der Themen, über die wir heute sprechen. Außerdem geht es natürlich aktuell um den Einzug der MT Melsungen ins Rewe-Final Four und das Halbfinale gegen Flensburg. Hier ist Folge 104 von Hand aufs Herz, dem offiziellen Podcast der Ligue Femoli Handball Bundesliga. Freut euch auf Michael Allendorf. Michael, schön, dass du da bist, dir die Zeit genommen hast. Wir befinden uns in Köln. Gerade ist die Auslosung zum Rewe-Final Four zu Ende gegangen. Mal unabhängig von der Auslosung und von dem, was dabei rausgekommen ist. Wie geht's denn dir aktuell?
Also erstmal schön, dass ich dabei sein darf. Freut mich sehr. Aktuell kann ich mich nicht beklagen. Wir haben es geschafft zum Final Four dieses Jahr. Wir sind dabei in Köln. Wir spielen, glaube ich, eine ganz ordentliche Runde. Von daher sportlich läuft es und deshalb geht es mir auch gut.
Wenn wir nochmal euren Weg ins Final Four ein bisschen skizzieren. Ihr hattet diesen 31-28 Sieg über Dessau in der dritten Runde, dann Achtelfinale gegen Leipzig und dann jetzt eben im Viertelfinale der Sieg mit +2 gegen den Zweitligisten aus Lübeck. Ein dankbarer Weg oder sieht das nur auf den ersten Blick so aus?
Also es war mit Sicherheit keine Top-Mannschaft dabei. Aber wir hatten natürlich auch nur Auswärtsspiele und wenn ich jetzt gerade aktuell an das Viertelfinale denke, das war das erste Spiel nach der EM. Wir hatten ganz viele Spieler bei der EM, wir hatten eine lange Pause, es war keinem so richtig klar, wie wir aus der Pause rauskommen und vor allem dann in Nettelstedt, ausverkauftes Haus, ein richtiger Hexenkessel, also wir wussten schon, dass es schwierig wird und sind jetzt umso mehr froh, dass wir das geschafft haben. Auch wenn jetzt bei den Gegnern jetzt keine Top-Mannschaft dabei war. Andersrum kann man mal auch sagen, hätten wir vielleicht eine Top-Mannschaft zu Hause gehabt, hätten wir die schon aus dem Weg räumen können.
Selbstbewusstes Auftreten bei der MT Melsungen ist neu, oder?
Nein, aber tatsächlich ist es ja so, man spielt lieber zu Hause vor eigenem Publikum. Wir haben es jetzt diese Saison schon gesehen, gegen die Löwen zu Hause oder auch gegen Magdeburg haben wir einen Unentschieden geholt. Und das ist natürlich eine andere oder eine schwierige Aufgabe, wenn man das auswärts hat. Aber ich hoffe jetzt natürlich auch auf unsere Fans für das Final Four Wochenende und so die ersten Anfragen deuten schon darauf hin, dass wir auch da eine lautstarke Unterstützung in Köln dabei haben werden.
Und auch das ist neu, oder?
In Köln waren wir noch nie beim Final Four und ich persönlich auch noch nicht. Doch, letztes Jahr als Zuschauer.
Das meinte ich jetzt gar nicht so sehr, sondern dass die Fans in Melsungen gar nicht großartig mobilisiert werden müssen für so ein Event, sondern dass es eben mittlerweile total selbstverständlich ist, wenn die MT ins Rewe-Final Four einzieht, dass man da natürlich dabei sein will.
Es hat mit Sicherheit mehrere Gründe. Also es ist wahrscheinlich kein Geheimnis, wenn wir über die letzten Jahre reden. Da war nicht alles Sonnenschein bei der MT und wir hatten viele Enttäuschungen dabei. Das haben wir auch am Anfang der Saison noch deutlich gespürt bei den Fans auch. Aber die Mannschaft hat sich total verändert. Die Mannschaft hat wirklich einen tollen Spirit entwickelt und natürlich helfen da auch die sportlichen Erfolge. Und deshalb wirklich, also du hast vorhin gefragt, mir geht es aktuell gut, der Mannschaft geht es gut und auch ich glaube im Umfeld und bei den Fans sind viele ganz zufrieden, wie es aktuell bei uns läuft.
Ich finde jetzt mal komplett von außen drauf geguckt, ihr seid glaubwürdig geworden. Trifft es das ganz gut?
Ich denke, ja. Ist vielleicht ein bisschen schwer zu beantworten, aber wir versuchen halt, viele Entscheidungen richtig zu treffen jetzt, ob das jetzt die Kaderzusammenstellung angeht oder für die Zukunft oder auch die Nähe zu den Fans wieder zu suchen. Also wir haben schon einige Punkte, die uns extrem wichtig sind, und ich glaube, es kommt ganz gut an. Und ja, auch ich glaube, dass wir glaubwürdiger auftreten jetzt, ja.
Du warst 2013, 2014 und 2020 als Spieler dabei. Insgesamt war die MT bisher viermal im Final Four, 1996 kommt noch dazu. Dreimal also für dich der Einsatz beim Final Four. Du hast nie den Pokal gewonnen. Nervt dich das? Juckt dich das?
Muss man ein bisschen relativieren. Also die ersten zwei Male, als ich als Spieler dabei war, waren wir ganz krasse Außenseiter. So. Und jetzt das letzte Mal standen wir gegen den TBV Lemgo im Finale. Das war natürlich bitter. Also das hat lange nachgehangen, weil da war die Chance, den ersten Titel zu holen, war zum Greifen nah. Wir haben es aber nicht geschafft. Von daher, ja, es waren jedes Mal tolle Erlebnisse, auch wenn es in Hamburg war. Also auch in Hamburg gab es sensationelle Stimmung und auch da war die Unterstützung der Fans riesengroß. Und es hat jedes Mal Spaß gemacht, aber das letzte Puzzleteil fehlt natürlich noch.
Es gab damals 2020, weil du es gerade angesprochen hast, nach diesem verlorenen Finale gegen Lemgo sehr, sehr emotionale Szenen unten auf dem Spielfeld, als Frau Braun alle Spieler in den Arm genommen hat und ich finde, es war so ein Moment, der eine ganz krasse Symbiose gezeigt hat. Wie hast denn du das wahrgenommen, diese Situation?
Ja, vielleicht hat man da auch mal gesehen, was so die MT auch ausmacht. Mhm. Weil von außen ist vielleicht immer nur, spielt immer nur die finanzielle Unterstützung da eine große Rolle. Aber das ist eigentlich viel mehr bei der MT. Gerade wenn du Barbara ansprichst, sie ist halt mit vollem Herzen dabei und für sie ist es eigentlich eine ganz große MT-Familie. Und das ist, glaube ich, den wenigsten bewusst. Und wenn du die Bilder ansprichst, so ist sie einfach. Sie leidet mit, sie freut sich mit und auch in solchen Niederlagen ist sie die Erste, die auch für die Spieler dann da ist.
Jetzt haben wir eben ausgelost. Halbfinale gegen die SG Flensburg-Handewitt. Bei der Konstellation, die es gibt in dem Final Four, hätte es wahrscheinlich keinen Wunschgegner fürs Halbfinale gegeben, oder doch?
Nein, weil ist egal, wer da bei den Mannschaften ausgelost wird für uns. Es ist alles eine riesengroße Aufgabe. Ich habe es bewusst vorhin nochmal erwähnt, dass wir trotzdem Underdog sind, weil in dem Teilnehmerfeld, ich meine, da fehlt uns auch die Erfahrung und die Qualität. Ich glaube, jeder hat sich vielleicht nicht offiziell, aber inoffiziell uns als Gegner gewünscht. Und jetzt haben wir die SG bekommen. Es gab ja genug Gerüchte um meinen alten Freund Johannes Goller. Jetzt muss ich ihn vielleicht vorm Final Four doch nochmal verpflichten für uns. Dann haben wir zumindest einen Brocken aus dem Weg geräumt. Nein, Spaß beiseite. Es wird eine schwere Aufgabe, aber an so einem Wochenende, ich glaube, das weiß auch jeder, kann alles passieren.
Tickets gibt es natürlich noch fürs Rewe Final Four, das Ganze unter www.rewefinalfour.de, vorausgesetzt die Fans der MT Melsungen lassen euch da draußen noch ein paar Tickets übrig.
Ja, also wir haben jetzt tatsächlich auch angefangen, unsere Fanclubs und Dauerkarteninhaber anzuschreiben und die Resonanz ist riesig und wenn es dann doch noch welche gibt in unserer Fanecke, dann werden wir da auch mit an die Öffentlichkeit gehen jetzt in kurzer Zeit. Ja, und dann bin ich eigentlich sicher, dass wir eine Riesenstimmung in unserer Fankurve in der Lanxess-Arena haben werden.
Jetzt hast du eben schon gesagt, dieses Viertelfinale zu gewinnen, obwohl es gegen den Zweitligisten ging, war gar nicht so selbstverständlich, weil es eben das erste Spiel nach der Europameisterschaft war. Wie war denn dein Januar in Kassel? Tiefenentspannt? Hast du ein bisschen ausspannen können oder noch aufregender als sonst? Wie viel warst du unterwegs? Wie viel warst du tatsächlich zu Hause?
Der Januar hat nicht viel in Kassel stattgefunden, so viel kann ich sagen. Also ich habe tatsächlich einige Spiele, ich habe in Berlin die Spiele angeguckt, ich war dann natürlich in Köln. Und es war natürlich, klar war ich viel unterwegs, aber es war auch ein Riesenerlebnis. Also die Handballfamilie ist dann doch relativ klein und man trifft sich dann bei den Spielen. Und davon abgesehen, die Stimmung in den Arenen, in den Hallen war sensationell. Und es hat, ich war viel unterwegs und hatte viel zu tun, aber es hat trotzdem Riesenspaß gemacht.
Das wollte ich jetzt gerade fragen, wie sehr ist man dann in so einer Zeit als Fan unterwegs und wie viel ist dann eben auch logischerweise Job? Weil du schaust natürlich auch drauf, was da unten geboten wird.
Ja, man kann es natürlich gut verbinden. Also mein ganzes Leben besteht aus Handball und bestand aus Handball und deshalb bin ich ja nach wie vor auch noch ein Handballfan. Also ich gucke mir auch gerne schöne Spiele an und genieße die Stimmung nach wie vor in der Arena und wenn man dann die Arbeit mit dem Vergnügen verbinden kann, umso besser.
Welches Team hat dir am meisten Spaß bereitet?
Ja, es war natürlich sensationell, was die Färöer Inseln da mit den ganzen 6000 Fans in Berlin veranstaltet hat. Sowas macht natürlich Spaß. Und dann aber auch, obwohl es für Deutschland jetzt vielleicht nicht so gut ausging, das Finalwochenende, mit welcher Qualität da dann Dänemark, Schweden und Frankreich da gespielt haben, war schon beeindruckend.
Ihr habt leider einen Spieler verletzt zurückbekommen mit Ivan Martinovic. Wie geht's dem aktuell? Wie ist da der Stand?
Ja, wir hatten noch ein bisschen Glück im Unglück, weil Ivan sich nicht operieren lassen muss und es die nicht wurfarme Schulter ist. Tut uns natürlich trotzdem weh. Also wahrscheinlich wird er 6 bis 8 Wochen ausfallen. Klopfen wir mal auf Holz, dass er zum Final Four wieder dabei sein kann. Aber Ivan jetzt in der Hinrunde gerade war enorm wichtig für uns. Gerade das letzte Spiel vor der Winterpause in Hannover mit 16 Toren sagt ja schon alles. Von daher wäre es schön, wenn er relativ schnell wieder zum Team stößt.
Ohne, dass wir jetzt hier in irgendeiner Form Druck machen wollen, lieber Ivan Martinovic, aber es wäre schon gut, wenn du das ein bisschen beschleunigen könntest. Ja klar, also ist ein anderes Spiel ohne ihn oder mit ihm. Also das macht einen großen Unterschied, ob er dabei ist oder nicht.
Ja, also wir haben natürlich auf der Position noch einen anderen ganz guten Spieler mit Dainis Kristupans, aber Ivan ist ein anderer Spielertyp und die ergänzen sich super, die zwei. Und wir hatten die Situation im November und Dezember, dass mit Elvar Jonsson auch ein wichtiger Spieler ausgefallen ist auf Rückraum mit und halb links. Wir haben teilweise ja auch mit 2 Linkshändern im Rückraum gespielt, mit Ivan auf der Mitte und Dainis auf halb. Die Option bricht uns jetzt für die nächsten Wochen natürlich auch weg.
Und es ist diese Option, von der du gerade sprichst, sicherlich einer der Gründe, warum die MT Melsungen so furios, würde ich es mal nennen, in diese Saison gestartet ist. Gab es da auch für dich mal Momente in den ersten Wochen, wo du gedacht hast, was passiert jetzt hier eigentlich gerade um uns rum? Oder war das für dich zwangsläufig, dass das so kommt?
Nein, aber ich glaube, wir sind gut damit umgegangen. Also wir als Verein und die Mannschaft sind relativ am Boden geblieben, weil von außen gab es dann ganz schnell Stimmen, ja, jetzt ist die MT da, wo sie eigentlich hingehört und jetzt muss auch die Champions League angegriffen werden und deutsche Meisterschaftskandidat und davon wollten wir gar nichts wissen, weil es auch einfach nicht stimmt. So. Wir haben im Sommer die Mannschaft ein bisschen umgestellt. Wir haben wirklich gute Typen dazu bekommen, die nicht nur sportlich reinpassen, sondern auch menschlich gut, super in das Team passen. Parondo ist jetzt eine gewisse Zeit lang da, sein System greift immer mehr und deshalb nach der Vorbereitung war ich gar nicht so überrascht, dass es doch besser läuft jetzt, weil ich wusste eben, die Mannschaft funktioniert zusammen. Und aber dann doch am Ende ein bisschen überrascht, weil dann führst du auf einmal mit 9 Toren in Kiel. Da habe ich schon gedacht, was ist denn jetzt auf einmal los? Und dann gewinnst du das am Ende auch noch. Aber selbst da hast du mit den Jungs gesprochen, haben gesagt, okay, heute können wir das mal feiern, aber in 5 Tagen ist das nächste Spiel und dann müssen wir uns darauf vorbereiten. So, wir können uns nichts davon kaufen, dass wir jetzt die ersten 5 Spiele gewonnen haben. Und die Einstellung macht diese Mannschaft gerade aus und deshalb sind sie auch bis heute relativ erfolgreich.
Die Neuverpflichtungen, die du getätigt hast, die sind auf jeden Fall eingeschlagen. Wir haben Balenciaga, wir haben Schipos, wir haben Kristupans. Wer ist denn der größte Knaller von den dreien?
Ja, alle auf ihre Art und Weise. Also ich weiß noch genau, als wir das erste Mal mit Erik Balenciaga gesprochen haben, ob er sich das vorstellen kann, zu uns in die Bundesliga zu kommen. Und seine Antwort war, wollt ihr mich verarschen? Schreib in den Vertrag rein, was du willst, ich komme im Fahrrad. So, und da hast du gleich gemerkt, er hat richtig Bock drauf. Der will in der Bundesliga zeigen, was er kann. Und er ist halt einfach ein geiler Typ. So, und aber auch Tsipras und Kristupans genauso. Also die kommen aus dem Champions League Club zu uns. So, und die haben aber keinerlei Star-Allüren oder fühlen sich irgendwie als ein besonderer Spieler bei uns, sondern für die steht der Mannschaftserfolg ganz oben und die nehmen sich auch mal zurück in gewissen Situationen. Die haben eine gewisse Erfahrung, helfen den jungen Spielern dabei, aber nehmen sich auch dann mal zurück und deshalb funktioniert die Mannschaft gerade so gut, weil einer für den anderen kämpft und die Jungs, das hört sich blöd an, aber die lassen wirklich ihr Herz auf der Platte.
Ist das vielleicht das, was einen großen Spieler, eine große Persönlichkeit eben auch ausmacht, nicht nur mit der eigenen Leistung zu überzeugen, sondern dafür zu sorgen, dass alle anderen Teile des Teams besser werden, ohne Angst davor zu haben, dass sie vielleicht besser werden könnten als man selbst?
Mit Sicherheit. Also ich war ja auch lange Jahre Profi und es gibt verschiedene Arten von Spielertypen. Und das ist jetzt, glaube ich, auch ein Faktor oder ein Geheimnis unseres Erfolgs, dass sich wirklich die Spieler auch persönlich zurücknehmen. Da steht nicht mehr die persönliche Leistung oder die eigene Leistung im Vordergrund, sondern wirklich der Mannschaftserfolg. Und jetzt sieht man auch im Viertelfinale Pokal, Timo Kastening, unser Kapitän, kommt als Nationalspieler von der EM zurück, sitzt aber die meiste Zeit draußen auf der Bank, weil Dimi Ignatow spielt und ein gutes Spiel macht. So, und Timo ist aber nicht beleidigt oder eingeschnappt, sondern freut sich für seinen Mitspieler und für die Mannschaft. Und das muss, glaube ich, unser Weg sein.
Welche Rolle hat denn oder welche Rolle spielt denn in dieser Saison, die bisher sehr, sehr erfolgreich für die MT verläuft, eine kleine Hundefigur namens Apollo?
Also zu Hause auf jeden Fall eine sehr große. Hintergrund der Geschichte ist, bevor die Saison angefangen hat, vor dem ersten Heimspiel, muss ich zugeben, dass ich sehr nervös war, weil wir sind mit 3 Heimspielen gestartet und es war schon ein gewisser Druck da, auch für mich jetzt relativ neu in neuer Funktion. Und ich glaube, meine Familie, gerade meine Tochter, hat so die Anspannung gespürt. Und dann ist sie vorm Spiel an dem Spieltag zu mir gekommen und hat gesagt, Papa, ich habe was für dich. Heute ist Spiel, die Saison geht los, du brauchst einen Glücksbringer. So, okay, gut. War ich erstmal überrascht, dass sie das überhaupt so mitbekommen hat. Und dann ist sie in ihr Kinderzimmer und ist mit Apollo, eine kleine Figur von Paw Patrol, wiedergekommen und hat gesagt, das ist Apollo, das ist ein super Hund, der hat super Kräfte, der bringt dir Glück. So, und dann hat sie mir den gegeben und dann haben wir die ersten 7 Spiele in Folge gewonnen.
Hast du den immer dabei?
Seitdem ist er bei jedem Spiel in der Hosentasche, ja.
Okay, also auch nicht dann nach einer Niederlage gesagt, bringt doch kein Glück, sondern der ist dauerhafter Begleiter.
Geht auch gar nicht anders, weil meine Tochter vor jedem Spiel, egal ob zu Hause oder auswärts, kommt und fragt, ob ich Apollo eingesteckt habe. Von daher.
Die wäre bitter enttäuscht, wenn du ihn vergessen würdest. Genau. Nächster Gegner in der Liga, bevor wir gleich nochmal im Detail natürlich auch auf deine Karriere und auf deinen Lebensweg schauen, ist der SC Magdeburg. Am 11.2. hätte ja auch ein Gegner im Rewe-Final vorwerden können. Aktuell, gerade auch so, wie sie zurückgekommen sind aus der EM-Pause, das Maß aller Dinge in der Liga?
Für mich absolut. Mhm. Also die Hinrunde, die sie gespielt haben und auch jetzt gleich wieder so ein Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen, ja, ist Wahnsinn, wie gut die Mannschaft und das System funktioniert. Mhm. Wir konnten ihnen einen Punkt abnehmen im Heimspiel. Aber für mich ist gerade, wie du sagst, der SC Magdeburg das Maß aller Dinge und vor allem jetzt, wenn wir auswärts in der GTK Arena antreten müssen.
Findest du aber nicht auch, dass wir alle gemeinsam eine gewisse Verantwortung haben in Handball Deutschland gegenüber Bennett Wiegert und vor allem auch seiner Frau und seinen Kindern, dass wir den mal wieder optisch zu einem normalen Menschen machen müssen?
Ich hatte ja gehofft, dass wir das Heimspiel gewinnen, weil vorher hatte ich gelesen, er rasiert sich erst wieder nach einer Niederlage. Wir werden es am Sonntag nochmal versuchen. Vielleicht sind uns die Fans und die Leute da draußen dann dankbar für den Sieg, weil er sich dann rasieren muss. Aber ich glaube, so wie ich ihn kenne, ist es ihm scheißegal. Und wenn er am Ende der Saison mit einem richtig langen Vollbart dasteht und bis dahin kein Spiel gewonnen hat, verloren hat, dann ist er genauso glücklich oder absolut. Noch glücklicher.
Absolut. So viel zum Aktuellen. Wir machen eine ganz, ganz kurze Pause und schauen uns dann mal das bewegte Handballerleben von Michael Eilendorf an.
Ich bin gespannt.
Wir haben ja gerade schon über die EM gesprochen. Ihr wisst, ich arbeite ja auch für deinem Handball und wir haben alle 65 Spiele übertragen. Das heißt, ich habe eigentlich den kompletten Januar in unserem Studio in Düsseldorf verbracht. War eine richtig gute Zeit. Ich habe es total genossen. War ein sehr großartiges Turnier, das wir da mit deinen begleiten durften. Aber es war halt auch sau anstrengend und hat mit zunehmender Turnierdauer ja so ein paar Verschleißerscheinungen mit sich gebracht. Schlafmangel natürlich ein Riesenthema. Es waren lange Sendestrecken bis nachts, danach voller Adrenalin zurück ins Hotel, konntest nicht schlafen. Am nächsten Morgen dann die tagesaktuelle Vorbereitung, ab mittags dann wieder im Studio, fensterloser Raum, wenig Tageslicht, wenig Frischluft, jeden Tag Make-up auf der Haut. Die dreht dann halt auch irgendwann durch. Ja, und bei beiden Themen hatte ich aber eine ganz gute Unterstützung dank AG1. Das ist eine wissenschaftlich basierte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform, also Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, einem Pilzkomplex und mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. Und das Ganze basiert auf dem wissenschaftlichen Konzept der Nährstoffsynergien. Dadurch kann die Wirksamkeit der einzelnen Nährstoffe verstärkt werden, um unsere Gesundheit möglichst ganzheitlich zu unterstützen. Also grundsätzlich eine ziemlich gute Sache. Gerade für Frauen liefert das echt ein tolles Fundament an Nährstoffen für den Tag. Aber in meiner EM-Zeit war es dann eben nochmal besonders wichtig, denn die in AG1 enthaltenen Antioxidantien, die schützen meine Haut vor sogenanntem oxidativem Stress. Das ist der Stress, der durch Umweltfaktoren wie UV-Strahlung oder Umweltverschmutzung verursacht wird oder aber eben durch starke körperliche und psychische Belastung. Also quasi mein Januar-Gesamtpaket. Und mit den Vitaminen E und C, Riboflavin, Zink, Kupfer und Selen kann ich meine Haut und übrigens auch alle anderen Zellen im Körper vor Schäden durch diesen oxidativen Stress schützen. Ja, und dann gibt es noch viele weitere Inhaltsstoffe, die sich während der EM als gute Unterstützer erwiesen haben. Denn während so einer Live-Sendung brauche ich einfach meine volle Konzentration und ich muss 100%ig fokussiert sein. Und um Müdigkeit und Erschöpfung während des Tages zu verringern, hilft mir AG1 dann eben auch mit genau den richtigen Inhaltsstoffen. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr im Link in den Shownotes. Und das Beste ist, es ist so easy, dass selbst ich es in meinen chaotischen Alltag integriert kriege. Einfach jeden Morgen ein Scoop AG1 in kaltes Wasser oder in ein anderes Getränk oder auch gerne Joghurt einrühren, schütteln, rühren, wie auch immer, trinken, that's it. Und wenn ihr euch für ein monatliches Abo entscheidet, dann gibt's das Ganze auch noch regelmäßig frei Haus geliefert. Ihr müsst an nichts denken, euch um nichts kümmern, könnt aber gleichzeitig jederzeit monatlich kündigen oder auch pausieren. Und wenn ihr euch das Ganze jetzt mal anschauen wollt, dann gibt es gerade ein besonderes Angebot unter drinkag1.com/handaufsharz. Denn bei Abschluss eines monatlichen Abos gibt es für euch einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 super praktische AG1 Travel Packs für unterwegs gratis mit dazu. So, und damit starten wir rein in den zweiten Teil von Hand aufs Harz. Michael Allendorf und seine Karriere als Handballer. Du bist geboren am 16. September 1986 in Heppenheim und bist als 5-Jähriger dann über Freunde zum Handball gekommen. Wie war das damals? Haben die dich einfach mitgenommen?
Wo hast du denn das rausgefunden? Das weiß ich selber nicht mehr. Aber muss ja schon stimmen dann. Tatsächlich war es so, ich habe wie jedes andere Kind, glaube ich, mit Fußball angefangen. Und
Tennis hast du auch gespielt?
Tennis habe ich auch gespielt, ja. Hat mir aber keinen großen Spaß gemacht. Und dann war es irgendwann so, dass meine besten Freunde eigentlich beim Handball waren. Und dann haben die mich mitgenommen und das hat mir deutlich mehr Spaß gemacht. Und vor allem war es in der Halle, hat im Winter die Vorteile gehabt. Mhm. Und dann bin ich irgendwann, habe ich eine Zeit lang beides parallel gemacht, Fußball und Handball. Und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, da musste ich mich entscheiden und habe mich dann, glaube ich, für die richtige Sportart entschieden.
Dein Jugendverein war der HC VfL Heppenheim und dann hast du aber in der C- und B-Jugend schon in Bensheim, Auerbach gespielt.
Genau.
Weil du da schon gemerkt hast, ich brauche eine größere Herausforderung oder was war der Hintergrund?
Es gab damals in Bensheim das Handball-Leistungszentrum, hieß das, und die haben so aus der Region, aus dem Bezirk, so die Top-Talente eigentlich zusammengezogen und hast du andere Trainingsmöglichkeiten gehabt und es hat sich da schon so ein bisschen angedeutet, dass ich vielleicht ein Stück weit mehr Talent habe als andere Spieler bei mir in der Mannschaft in Heppenheim. Und von daher sind wir dann den Schritt gegangen nach Bensheim und da war die Förderung einfach besser.
Wenn du sagst wir, du und deine Eltern oder wer ist dann wir in der Konstellation?
Es gab noch ein, zwei andere Mitspieler.
Okay, also ihr als Gruppe.
Ja, aber auch meine Eltern oder meine Großeltern haben mich unterstützt dabei. Und ja.
Du hast gerade gesagt, es war damals schon zu erkennen, dass du irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Talent hast als andere. Was war dein Talent damals? Was hat dich unterschieden von anderen Spielern?
Ich musste meine damaligen Trainer fragen, das weiß ich nicht. Also ich, man muss dazu sagen, ich war eine ganze Zeit lang einer der Kleinsten. Mhm. So, und deshalb bin ich wahrscheinlich auch zum Linksaußen geworden. Ja, ich habe von Anfang an, glaube ich, immer auch in der nächsthöheren Jugendmannschaft gespielt und habe mich da auch irgendwie durchsetzen können. Aber was jetzt mein spezielles Talent damals gewesen ist, da bin ich überfragt. Das kann ich nicht beantworten. Ich glaube, Handball hat mir einfach Spaß gemacht und ich, das Schönste, was ich mir vorstellen konnte, ist, jeden Tag zu trainieren und jeden Tag Handball zu spielen. Und ja, hat sich dann irgendwann ausgezahlt.
Hat die Schule darunter gelitten oder hast du beides auf die Reihe bekommen?
Wir sagen mal so, ich habe mein Abitur gemacht.
Mit Sebastian Vettel zusammen?
Mit Sebastian Vettel, ja. Das ist aber auch ganz lustig, weil tatsächlich war er in meinem Jahrgang. Ob die Schule darunter gelitten hat, ich habe mein Abitur gemacht, von daher war es noch
und bestanden.
Und bestanden, ja.
Sehr gut.
Ja. Von daher ging das einigermaßen. Allerdings war es mit Sebastian zum Beispiel so, wir hatten nach jeder Zeugnisvergabe hatten wir immer so einen kleinen Vergleich, wer dieses Halbjahr mehr Fehlstunden hatte. So, ich war mit dem Handball unterwegs, mit der Jugendnationalmannschaft, er war natürlich mit Formel 3 oder Formel 1 unterwegs. So, und dann haben wir uns immer dann gegenseitig gebettelt, wer die meisten Fehlstunden hatte.
Ich vermute, er hat schon immer knapp gewonnen gegen dich, oder?
Ja, er war noch mal mehr unterwegs als ich.
Aber er hat sein Abi auch bestanden?
Ja. Ja, er war sogar besser als ich.
Ah, darüber würde ich mir jetzt Gedanken machen. Du bist dann weiter von Bensheim nach zur SG Wallau-Massenheim, bist da unter anderem in der A-Jugend deutscher Meister geworden. War das dann schon die Zeit, wo du zum ersten Mal auch darüber nachgedacht hast, dass das möglicherweise was ist, womit du später deinen Lebensunterhalt verdienen kannst?
Also es war schon ein großer Schritt, muss ich sagen, damals, weil einfach irgendwann in Heppenheim, auch in Bensheim, dann war irgendwann die Grenzen erreicht und so den nächsten größeren Schritt zu gehen, das war dann wirklich zu so einem besseren Verein zu wechseln. Damals gab es noch als Alternative die SG Leutershausen, die hatte auch eine ganz gute Jugendarbeit und ich habe mich aber dann auch mit einem Mitspieler damals für die SG Wallau-Massenheim entschieden. Daran gedacht, ob ich meinen Lebensunterhalt damit verdienen kann, habe ich natürlich nicht. Aber wir sind oft zu Bundesligaspielen nach Großwallstadt, zur SG Wallau-Massenheim und natürlich fiebert man da mit. Und wenn man nach Hause fährt, am nächsten Tag von der Schule nach Hause läuft, stellt man sich schon mal vor, wie wäre es denn, wenn du irgendwann mal da Autogramme geben kannst und gefeiert wirst von den ganzen Fans. Das war immer schon so ein Stück weit mein Traum, ja.
Wie viel hat dieser Traum von damals mit der Realität dann irgendwann zu tun gehabt? Also war es genauso, wie du es dir auch vorgestellt hast? Oder hast du da manchmal gedacht, ach Gott, Michi, was warst du naiv? Ja.
Ich habe tatsächlich gar nicht so viel darüber nachgedacht, weil du hast eben gesagt, wir sind irgendwann mit der A-Jugend Deutscher Meister in Wallau geworden. Dann habe ich bei der SG Wallau-Massenheim tatsächlich auch meine ersten Erstligaspiele gemacht. Und dann kamen auf einmal Angebote aus der ersten Liga. So, und ich, im Nachhinein hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Gedanken machen sollen, weil da hängt natürlich ganz schön was dran, aber es hat sich für mich gar nicht die Frage gestellt. So, ich habe dann einen Verein ausgewählt, die HSG Wetzlar, und bin dann Handballprofi geworden.
Sprechen wir gleich drüber, HSG Wetzlar dann die nächste Station, aber nochmal zurück zu diesem Bundesliga-Debüt bei Wallau-Massenheim. Du warst 18 Jahre alt damals, deine komplette Familie war dabei und am nächsten Tag, als du wieder in die Schule kamst, da ging es dann richtig ab. Glückwünsche von Mitschülern, von Lehrern. War dir das unangenehm oder hast du es genossen?
Ja, ich war schon stolz, aber es war tatsächlich ein bisschen viel auch, weil klar, meine Familie war in der Halle, aber auch meine zwei besten Freunde sind mitgefahren dann. Ich meine, das sind immerhin von Heppenheim nach Wallau oder nach Frankfurt, wo wir gespielt haben, sind es, ich glaube, 70 Kilometer. Und die waren dann auch da und sind wir dann auch gemeinsam nach Hause gefahren und natürlich war super happy und stolz und keine Ahnung. Und dann am nächsten Morgen hast du dann auch erst realisiert, okay, da war ja nochmal was gestern Abend, weil dann wirklich alle gekommen sind. Und es war tatsächlich auch, damals gab es nur ein Spiel in der Woche im Fernsehen zu sehen. Auf dem DSF. Und das Spiel kam auch tatsächlich live im DSF im Fernsehen. Daher wussten das dann auch alle.
Hast du getroffen bei diesem Debüt? Weißt du das noch?
Ja, zweimal. 2 aus 3.
Das ist keine so schlechte Quote.
Ja, also es war das letzte Jahr der SG Wallau-Massenheim. Es gab finanzielle Probleme und einige Ausfälle und Martin Schwall war damals mein Trainer oder der Trainer der ersten Mannschaft da und er hat mich dann für das Spiel in den Kader genommen. Und wir haben gegen Flensburg gespielt, passt jetzt wieder zur Pokalauslosung. Mhm. Und wir waren klare Außenseiter, weil noch zwei, drei andere Spieler aus der zweiten Mannschaft da im Kader waren. Aber es war einfach, wir haben, glaube ich, knapp verloren und es war einfach ein Riesenerlebnis. War der Kindheitstraum, der dann an dem Abend in Erfüllung gegangen ist.
Und dann, du hast es eben schon gesagt, kamen die Angebote, kam plötzlich der Moment, wo man sich Gedanken darüber machen musste, wie geht's jetzt eigentlich weiter, wo will ich zukünftig Handball spielen. Du hast dich dann entschieden für die HSG Wetzlar. Warum?
Also erstmal war die Situation so, dass eigentlich musste mir keine Gedanken machen, weil der Plan war eigentlich, in Wallau meinen ersten Profivertrag zu unterschreiben. So, Wallau ist dann pleite gegangen leider. Ich hatte aber noch ein Jahr Schule zu machen. So, und ich wollte mein Abitur in Heppenheim machen, bei meinen Freunden, zu Hause, bei meiner Familie. Ich wollte jetzt nicht ein Jahr vorher irgendwo wechseln und mein Abitur irgendwo anders machen. So, und dann habe ich mich schweren Herzens dazu entschieden, weil mein damaliger Trainer Martin Schwalb, seine erste Station war die HSG Wetzlar und er hat mich gleich angerufen, kommst du mit? So, und dann habe ich mich schweren Herzens entschieden, ich weiß gar nicht, ob ich es heute nochmal so machen würde, aber habe gesagt, pass auf, das kann ich jetzt nicht machen, ich habe noch ein Jahr Schule und ich spiele noch ein Jahr Regionalliga, die zweite Mannschaft von Wallau hat Regionalliga gespielt, ich spiele noch ein Jahr da und dann, wenn ich mit der Schule fertig bin, dann kann ich sehen, ob nochmal ein Angebot kommt, wenn nicht, Pech gehabt und wenn dann doch eins kommt, dann habe ich mein Abitur und kann dann vollen Fokus auf die Handballkarriere legen.
Das ist eine sehr, sehr erwachsene Entscheidung, die man in dem Alter, glaube ich, nicht so einfach trifft. Hast du sie wirklich komplett selbstständig getroffen oder gab es da auch links und rechts Mama, Papa, wer auch immer, der gesagt hat, oh, Junge, lieber erstmal für die Basis sorgen und dann können wir über alles andere sprechen.
Ich weiß auch nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Aber tatsächlich war es, glaube ich, eine gemeinsame Entscheidung. Also es war super verlockend, auch das jetzt schon zu machen, aber am Ende, ich habe auch ein Stück weit gehofft, dass das nicht das letzte Angebot war. Und am Ende hat es sich dann auch ausgezahlt und es kam dann tatsächlich nochmal ein Angebot von der HSG Wetzlar.
Jetzt haben wir Martin Schwalb schon zweimal gehört. Ist das eine besondere Verbindung, die auch bis heute noch besteht?
Ja, also immer, wenn wir uns sehen, ist ein super Verhältnis. Ist auch sehr gut befreundet mit meinem ehemaligen Trainer Michael Roth. Von daher ist das schon ein besonderes Verhältnis. Und Martin Schwalb hat mich zum Bundesliga-Handballer gemacht. Ich weiß noch genau, ich durfte in der B-Jugend schon einmal die Woche in der Bundesliga mittrainieren. Das Training war immer donnerstags. Ich hatte montags schon Angst davor.
Weil es so hart war?
Nein, nicht weil es so hart war, sondern weil, ich glaube, es war das erste oder zweite Training, durfte ich mittrainieren, hatte natürlich riesengroßen Respekt, als B-Jugendlicher in der Bundesliga zu trainieren. Und es wurde zum Aufwärmen Fußball gespielt, wie in jeder Mannschaft. Und Martin Schwalb hat selber mitgespielt und ich war in seiner Mannschaft. Und ich habe irgendwie einen riesen Bock geschossen in der Abwehr im Fußball und wir haben ein Tor kassiert und dann mit einem Tor verloren. Und da hat er mich zur Sau gemacht und ich habe gedacht, oh Gott, ich will hier nie wieder hin. Von daher hatte ich immer sehr großen Respekt vor diesem Donnerstag, weil da wieder Bundesliga-Training war. Aber es hat sich dann im Laufe der Zeit hat sich das dann entspannt.
Warum ist es so wichtig, schon als junger Spieler in diesem Alter, B-Jugend ist man 16, 17 vielleicht, was bringt dir das als junger Spieler, einmal die Woche mit den Profis zu trainieren? Was lernst du da in allererster Linie?
Naja, die Spielweise ist jetzt Junioren- oder Seniorenbereich ist nun mal was ganz anderes. Also es ist eine ganz andere Härte drin und auch die Spielweise ist ganz anders. Also da darfst du dir dann halt wenig Fehler erlauben. Und auch für mich jetzt als Außen zum Beispiel, es ist was anderes, wie wenn du gegen Jugendtorhüter aufs Tor wirfst oder wenn du gegen Bundesliga-Torhüter werfen musst von außen. Und mir hat das extrem viel gebracht und auch so für mein Selbstverständnis oder die Einstellung zu so Trainingseinheiten oder da merkst du halt schon, okay, vorher warst du in deiner Jugendmannschaft und alle hatten so ein bisschen Spaß, hattest natürlich auch, warst ehrgeizig oder hattest ein bestimmtes Ziel, aber das waren Vollprofis. So, die haben ihr ganzes Leben danach ausgerichtet und da konntest du ganz, ganz viel mitnehmen.
Weil es dir vor allem im ersten Moment erstmal deine eigenen Grenzen aufzeigt, aber dann eben dazu führt, dass, also wenn die Grenzen aufgezeigt werden, sorgt es ja im Idealfall auch dafür, dass man mehr investiert, um über diese Grenzen hinwegzugehen.
Ja, auf jeden Fall. Also auch eines der ersten Trainingseinheiten dort gab es einen sehr erfahrenen Spieler, Abwehrspieler auch. Er hat mich beim 4 gegen 4 einmal kurz über die Klippe springen lassen und hat dann gesagt so, Michael, herzlich willkommen in der Bundesliga, so läuft das hier ab. Und ich sagte, alles klar, dann weiß ich Bescheid.
Weißt du noch, wer es war?
Ja, das verrate ich nicht.
Ach bitte, das sind doch die wirklich interessanten Geschichten.
Ich weiß nicht, ob er sich selber noch daran erinnern kann. Also ja, in dem Fall war das jetzt Andreas Rastner, Kreisläufer und super Abwehrspieler. Aber es war auch genau richtig, um so... Ja, für junge Spieler, weil du hast erstmal ein bisschen Respekt erfahren oder du musstest lernen, wie du damit umgehst und du wusstest dann gleich, okay, es ist was Besonderes, nicht selbstverständlich, dass ich hier mittrainieren darf. Aber es waren auch ganz viele andere, also Pommes war damals in der Mannschaft noch, Dominik Klein, also von daher, es war schon, hat mir viel gebracht und auch Martin Schwalb als Trainer, wirklich, ich habe da in der Zeit ganz, ganz viel gelernt und es hat mir auch für später viel weitergeholfen.
Ihr habt dann mit der HSG Wetzlar 2007 richtig tief im Abstiegskampf gestanden, habt am letzten Spieltag gegen den SCM gewonnen, überraschend, muss man sagen, damit die Klasse gehalten.
Das letzte Spiel von Kretsche, glaube ich.
War es das letzte Spiel von Kretsche?
Ich glaube, ja.
Kommt hin. So witzig, wie diese ganzen, also diese Handballwelt ist einfach so klein und man trifft immer wieder irgendwo aufeinander.
Das war Jogin im Tor mit Heine.
Stimmt. Auch ein starkes Torhüter-Duo. Auf jeden Fall habt ihr diesen Klassenerhalt gefeiert, als wärt ihr Meister geworden, weil sich es aber auch genauso für euch in dem Moment angefühlt hat, oder?
Ja klar, wenn du eigentlich hinten drin stehst und auf dem Abstiegsplatz stehst und das letzte Spiel gegen SC Magdeburg hast und du weißt, du musst das gewinnen, und gewinnst das dann auch noch. Es hat sich tatsächlich angefühlt wie eine deutsche Meisterschaft. Ja. Obwohl, ich weiß es nicht, weil ich bin noch nie deutscher Meister geworden, außer in der A-Jugend. Von daher, aber es war schon ein toller Erfolg, dass wir da drin geblieben sind.
2007 hast du dann auch dein erstes Länderspiel gemacht.
Auch das war sehr, sehr kurios. Also ich habe ganz ordentlich bei der HSG Wetzlar dann gespielt. Und Deutschland ist ja 2007 auch Weltmeister geworden, im Januar. So, und dann gab es im September ein Länderspiel in Wetzlar. Und Heiner hat mich da dazugeholt und ich bin dann angereist bei dem Lehrgang und ich habe mich erstmal bei jedem vorgestellt, weil ich gedacht habe, die kennen mich gar nicht. Ich war, wie alt war ich da, keine Ahnung, 21, so, und bin dann erstmal gesagt, so, ich bin der Michael, ich spiele übrigens auch Handball, und natürlich kannten die mich alle und ich war ganz froh, mein damaliger Zimmerkollege aus der Juniorennationalmannschaft, Martin Strobel, der war auch mit dabei. Und da bin ich dann zu meinem ersten Länderspiel gekommen, in Wetzlar vor eigenem Publikum.
Das Jahr davor, 2006, bist du Junioren-Europameister geworden. War das ein ähnlich starker Jahrgang wie jetzt unsere U21-Weltmeister letzten Sommer?
Es war vor allem eine überragende Mannschaft und es hat total Spaß gemacht, in der Mannschaft zu spielen.
Wer war da so mit dabei?
Zu meinem großen Nachteil war der beste Linksaußen, den wir in Deutschland jemals hatten, dabei. Uwe war mein ganzes Leben eigentlich vor mir gesetzt auf Linksaußen. War aber auch kein Thema, weil ich mich mit Uwe super verstehe und weil ich auch von Uwe viel lernen konnte. Aber tatsächlich, Uwe Gensheimer war dabei, Martin Strobel, jahrelang mein Zimmerkollege gewesen, Steffen Weinhold war dabei. Also wir hatten auch schon eine ordentliche Truppe da zusammen.
Ich wollte gerade sagen, überragende Truppe. Ja. 17 Länderspiele hast du insgesamt gemacht. Dann kam die WM in Katar, wo du sehr, sehr überraschend für viele, die von außen drauf geguckt haben, aussortiert worden bist. Für dich auch überraschend?
In dem Moment mit Sicherheit, weil ich eine ganz gute Runde gespielt hatte. Man muss aber auch dazu sagen, so die A-Nationalmannschaft und Michael Allendorf haben nicht unbedingt so zusammengepasst.
Warum?
Weiß ich nicht, ob das vielleicht zu viel, ob da zu viel im Kopf passiert ist, weil ich hatte mein ganzes Leben lang immer das große Ziel, ein großes Turnier zu spielen. Und ich war auch in ganz vielen Vorbereitungslehrgängen oder Lehrgängen ohne Länderspiel, war ich öfter dabei. Ich konnte aber nie meine Leistung dort zeigen, so wie ich sie im Verein gezeigt habe. So, und deshalb hat das nie so richtig gepasst. Also ich habe ganz viele Bundestrainer miterlebt, von Heiner über Dagor zu Martin und am Ende noch Christian Prokop. Also war immer irgendwann mal irgendwo dabei, aber so der richtige Durchbruch da in der Nationalmannschaft, das habe ich nicht hingekriegt.
Hast du dir zu viel Druck gemacht, weil es so ein großer Traum war?
Kann sein, ja, weil, wie gesagt, ein großer Traum war, ein großes Turnier zu spielen mit der A-Nationalmannschaft. Und vielleicht, also Handball ist ja natürlich, wissen wir alle, passiert auch ganz viel im Kopf. Und vielleicht war das ein Grund dafür, dass ich mir selber dafür zu viel Druck gemacht habe.
2010 bist du dann nach Melsungen gewechselt. Und dieser Wechsel, der ist nicht ganz geräuschlos vonstatten gegangen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Möchtest du
das
die Geschichte erzählen?
Korrekt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Details ich von dem Wechselpreis geben will, darf, soll, muss.
Pass auf, ich gebe mal die Basisinformation rein. Du hattest dich mündlich bereits mit Wetzlar über eine Vertragsverlängerung geeinigt.
Ja.
Und bist dann aber trotzdem zur MT-Lösung gegangen.
Jein.
Okay. Wie war's? Erzähl.
Also es gab natürlich Gespräche über eine Vertragsverlängerung. So. Und zu der Zeit sah es finanziell nicht unbedingt gut bei der HSG aus. Und das war mit Sicherheit auch ein Faktor, der dann eine Rolle gespielt hat. Und wir haben uns darauf verständigt, dass das eine Option sein könnte, meinen Vertrag zu verlängern, zu gewissen Bedingungen. Und da meine ich gar nicht finanzielle, sondern ging es eher um Möglichkeiten, in der Zukunft den Verein zu wechseln, wenn andere Vereine kommen, die dafür in Frage kommen.
Ausstiegsklausel.
Eine Ausstiegsklausel, ja. Also grundsätzlich haben wir darüber gesprochen und ich habe immer gesagt, wenn das und das passiert, dann kann ich mir auch vorstellen, den Vertrag hier zu verlängern. Dann ist diese Pressemitteilung entstanden, dass ich meinen Vertrag schon verlängert habe, was ich aber faktisch niemals getan habe. Ja, und dann, weiß gar nicht, wann das war, aber in dieser Zwischenzeit, als ich den Vertrag nicht unterschrieben hatte und diese Pressemitteilung erschienen ist, hat sich irgendwann die MT gemeldet. Er hat gefragt, hast du denn schon unterschrieben? Wie weit bist du denn? Und dann habe ich gesagt, naja, für ein Gespräch, aber entschieden ist eigentlich noch nichts, auch wenn was anderes in der Presse steht, wollen wir uns nicht mal unterhalten. So. Ich hoffe, ich habe nicht zu viele Details preisgegeben und jeder kommt gut weg dabei.
Ich glaube, das passt so. Also ich glaube, es kennt ja jeder von sich selber auch. Natürlich sprichst du über Dinge, aber fix ist es halt erst, wenn die Unterschrift irgendwo drunter ist.
Ja.
Also zur Absicherung beider Seiten.
Ja.
Das ist ja ganz klar. Am Ende ist es ja dann doch immer noch auch einfach ein Geschäft.
Ja, und es war auch nicht ausgeschlossen, dass ich in Wetzlar bleibe. Also aber es gab halt ein paar wichtige, ich meine, ich war noch relativ jung in meiner Karriere und es ist ziemlich gut gelaufen. Und auch der Trainer hat damals eine Rolle gespielt. Also Michael Roth war damals bei der HSG Wetzlar Trainer und ich wollte halt schon ein Stück weit wissen, wie geht es in den nächsten Jahren weiter auf der Trainerposition. Oder ich wollte mir Optionen offen halten für vielleicht mal einen anderen, größeren Verein oder zumindest mal eine festgeschriebene Ausstiegsklausel oder so. Also wie gesagt, wir waren da nicht ganz weit davon entfernt, aber wir waren auch nicht an dem Punkt, wo wir beide Seiten gesagt haben, okay, das passt jetzt und jetzt machen wir es, sonst hätten wir ja unterschrieben.
Ja, dein Einstieg, der hat es ganz schön in sich gehabt. Ihr seid mit 0-24 Punkten in die erste Saison gestartet. Hast du da gedacht, scheiße, was habe ich eigentlich gemacht?
Also ich hoffe, das nimmt mir jetzt kein MT-Fan krumm, aber das war einfach so. Ich habe mir tatsächlich nach ein paar Wochen gedacht, wo bin ich denn hier gelandet?
Kann ich total nachvollziehen.
Also das war wirklich, das war eine schwere Zeit und es sollte ja auch wirklich ein Schritt in eine andere Richtung sein für mich, sportlich. Und dann stehst du da mit so einer Niederlagenserie und der Trainer wurde dann auch irgendwann entlassen und ja, es war wirklich eine harte Zeit, aber es hat sich dann ja Gott sei Dank irgendwann im Laufe der Zeit alles zum Guten gewendet.
Genau, manchmal brauchen die Dinge einfach ein bisschen Zeit und man braucht ein bisschen Geduld. Über Martin Schweif haben wir schon gesprochen, Michael Roth hast du gerade eben auch schon angesprochen, war dein Trainer in Melsungen. Auch er ist bis heute, kann man sagen, enger Vertrauter von dir, oder?
Ja, absolut. Also wir haben heute auch noch regelmäßig Kontakt. Auch gerade in der Phase, als ich nach Melsungen gewechselt bin, hatten wir fast tagtäglich Kontakt, weil es war schon damals war ein Trainer und eine Vertrauensperson. Also ich habe mir immer Ratschläge geholt und habe ihn immer gefragt, was hältst du davon, was soll ich damit machen und wie würdest du jetzt damit umgehen? Und hatte natürlich immer die große Hoffnung, dass er mir dann relativ schnell folgt, was dann ja auch passiert ist. Aber es ist nach wie vor bis heute noch ist ein sehr gutes Verhältnis.
Ihr habt mit der MT Melsungen ja auch Testspiele gegen Großwaldstadt absolviert. War das eine komische Situation?
Jetzt das letzte, meinst du? Oder Schorle war ja leider nicht dabei, hat sich jetzt gerade an der Hüfte operieren lassen. Aber letzten Sommer hatten wir schon eins. Keine komische Situation. Weil ich freue mich dann, wenn wir uns, normalerweise telefonieren wir nur, wenn wir uns dann mal persönlich treffen können, freue ich mich.
Finden die Testspiele vielleicht sogar deswegen statt, damit ihr euch endlich mal wieder seht?
Nein, aber die Wege sind natürlich leichter.
Ja.
Also egal ob das jetzt Michael Roth ist oder Michael Spatz als Geschäftsführer, wir kennen uns jahrelang und wenn wir im Januar oder in der Sommervorbereitung einen Testspielgegner suchen, ja, dann sind das natürlich die ersten Kontakte, die man anruft.
Mhm. Du hast in Melsung 6 Jahre lang mit den Müller-Zwillingen, so ist es richtig, zusammengespielt, Philipp und Michael. Daraus ist eine Fahrgemeinschaft entstanden, eine sehr, sehr enge Freundschaft und es gibt sogar ein Freundschaftstattoo. Stimmt das?
Das Freundschaftstattoo habe aber nur ich.
Ach so, du hast ein Tattoo, was quasi die Freundschaft zu den beiden ausdrückt.
Das ist richtig, ja. Mhm. Also die zwei, wir haben sehr lange zusammengespielt und die zwei sind in der Zeit eigentlich meine besten Freunde geworden und sind sie bis heute. Und die Geschichte zu dem Tattoo ist auch schnell erzählt. Irgendwann war klar, dass die zwei die MT verlassen müssen. Und da wir wirklich so ein enges Verhältnis haben und ich wirklich auch sehr, sehr traurig war und mir überlegt habe, was kann ich den zwei denn zum Abschied schenken und wollte wirklich was Besonderes machen, bin ich dann zum Entschluss gekommen, ich war nicht tätowiert und habe gedacht, das ist bestimmt was Besonderes. Ich habe mir unsere drei Rückennummern auf die linke Wade tätowieren lassen.
Ach cool, das ist eine schöne Geschichte.
Da haben sich, glaube ich, auch einigermaßen drüber gefreut.
Sind weitere Tattoos mittlerweile dazugekommen oder bleibt das outstanding, dieses eine?
Eigentlich müsste ich meine Kinder nochmal verewigen.
Auf die andere Wade.
Ja, das habe ich auch tatsächlich nicht noch vor und meine Frau zieht mich immer ein bisschen damit auf, ja, für deine ehemaligen Mitspieler ist Platz, aber für deine Kinder noch nicht.
Ja,
aber das steht noch auf dem Zettel, auf jeden Fall, ja.
Ja, und so eine Handballfreundschaft kann man, glaube ich, auch nur dann nachvollziehen, wenn man sie selber einmal erlebt hat. Die beiden sind deine besten Freunde, bis heute hast du gesagt, dann würde ich sagen, lassen wir mal einen der beiden besten Freunde zu Wort kommen.
Hallo in die Runde. Ja, was fällt mir zu Michael Allendorf ein? Ein wirklich sehr, sehr guter Handballer, aber vor allem auch ein sehr, sehr guter Freund, mit dem man sehr viel Spaß auf und neben der Platte haben kann. Kennengelernt habe ich ihn so richtig dann erst bei der MT Melsung als Linksaußen. Da hat er sich wahrscheinlich auch gedacht, naja, ein guter Linksaußen ist ein Außen ohne Ball. Und hat sich dann ab und zu auch mal gedacht, er muss auf der Mitte mal aushelfen, was zum Leidwesen der gesamten Mannschaft ab und zu dann auch mal funktioniert hat, dass man einen unter die Latte geknallt hat. Hat es dann aber dafür auch entsprechend wochenlang gefeiert. Aber wo auch seine Qualitäten hat, ist im Kraftsportbereich. Und da gibt es eine kurze Anekdote vom allerersten Training in der Vorbereitung. Wir treffen uns in Melsungen an der Geschäftsstelle, Klamottenausgabe, dann geht's Richtung Süden ins Trainingslager. Wir machen eine kurze Krafteinheit, Bankdrücken, Klimmzüge, Kniebeugen, die klassische Nummer. Michael Allendorf an der Klimmzugstange. Ich weiß nicht, wie viel es am Ende waren, ein, zwei oder einfach alle Klimmzüge. Jedenfalls hat er sich bei dieser Übung den Nacken zerrissen. Ich betone, es war der erste Tag im Trainingslager. Michael war 4 Wochen raus, hat sich behandeln lassen, während alle anderen aus der Mannschaft mal schön geatzt haben in der Sommerhitze. Und wann war er wieder da? Zum ersten Testspiel. Also sehr, sehr clever. Sowas kann man nicht lernen. Entweder man ist Profi oder man ist keiner. Und ich sage euch, Michael ist ein Profi. In diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß bei eurem Podcast. Hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder und viele Grüße aus Leipzig.
So, Hand aufs Herz. Hat der Nacken wirklich gezwickt oder hattest du einfach keinen Bock auf die Vorbereitung?
Also erstmal möchte ich loswerden, dass jeder, der da draußen zuhört und mal einen lustigen Abend verbringen will, wo er einfach nur zuhört, würde ich jedem empfehlen, Philipp Müller einzuladen. Weil ich finde, Philipp, kannst du stundenlang zuhören und du schmeißt dich einfach nur weg. Das habe ich jetzt mehrfach auch schon privat erleben dürfen, aber das sieht man auch wieder an der Sprachnachricht.
So, guter Geschichtenerzähler zurück, auf jeden Fall.
Zurück zum Thema. Tatsächlich war es bei den Klimmzügen, tatsächlich war es auch der Nacken. Es waren aber niemals 4 Wochen, es waren vielleicht 4 Tage. So, das schon mal dazu. Und ja, ich habe wirklich durch den 8. Klimmzug, muss ich mir irgendeinen Wirbel ausgerenkt haben und hatte dann einen steifen Nacken. Und da konnte ich natürlich 4 Tage lang kein Handball spielen, habe aber auch dann ein Alternativprogramm gemacht. Also
Beine.
Ganz so, zum Beispiel, ja, Beine waren es, glaube ich, keine Ahnung. Also ganz so krass, wie Philipp das jetzt hier darstellt, war es natürlich nicht.
Die beiden Müllers waren ja auch Teil eines legendären Stammtisches, der fast jeden Donnerstag in Kassel stattgefunden hat, in der Kneipe Uhlenspiegel.
Wie seid ihr denn an die Informationen gekommen?
Da muss ich mal großes Lob weitergeben an unsere Rechercheabteilung, Chiara und Daniel, die mich hier immer mit fantastischen Briefings versorgen. Johann Zürstrand kam später noch dazu, auch ein verrückter Typ, muss man sagen. Und Michael Roth wusste von dem Stammtisch, aber er hat nie was gesagt, hat euch einfach machen lassen, oder?
Also es war ja alles im Rahmen, das war einmal die Woche. Und ich muss ehrlicherweise zugeben, dass das auch ein Hauptgrund war, warum wir in der Zeit so erfolgreich waren. Das war nämlich in der Saison, als wir am Ende auf Platz 4 standen. Und es waren eben nicht nur 2, 3 Spieler, die sich da einmal die Woche in der Kneipe getroffen haben, sondern es waren tatsächlich am Ende 6 oder 7 Spieler. Und dann hat man sich mal die Meinung gesagt, da hat man diskutiert, da hat man über ganz verschiedene Sachen gesprochen. Aber das Wichtigste war, wir waren uns alle einig. Und das hat man dann auf dem Spielfeld gesehen. Mhm. So. Und deshalb hat, glaube ich, Michael Roth auch nichts groß dagegen gehabt.
Weil er gemerkt hat, das tut meiner Mannschaft grundsätzlich gut. Und das ist am Ende wichtiger, als um 9 ins Bett zu gehen und den Proteinshake vom Schlafengehen noch zu trinken.
Wir waren ja trotzdem um 9 Uhr im Bett.
Ja, selbstverständlich. So ein Kneipenabend beginnt ja für gewöhnlich auch um 16.30 Uhr. Klar. Wer da auch mit dabei war bei diesem Stammtisch, war Patrick Fahlgren, mit dem du 7 Jahre lang ein Zimmer geteilt hast. Welche Bedeutung hat er in deinem Leben?
Patrick ist auch ein ganz, ganz enger Freund geworden in der Zeit und auch bis heute haben wir auch noch regelmäßig Kontakt. Also es ist im Handball so, du lernst ganz viele Mitspieler und Typen kennen und solange du in einer Mannschaft spielst, hast du auch immer natürlich zwangsweise Kontakt und verstehst dich auch mit den meisten sehr, sehr gut. Nur du merkst dann erst, wenn einer den Verein verlässt oder die Wege sich trennen, wie eng war das Verhältnis wirklich. Mhm. Und jetzt bei den Müllers oder auch bei Patrick merkst du auch jetzt im Laufe der Zeit, okay, das ist immer noch, das ist eine Freundschaft und die bleibt auch weiter bestehen. Von daher, Patrick kam von der SG Flensburg zu uns und wir haben uns eigentlich von dem ersten Tag an super gut verstanden. Er war alleine hier, ich habe mich viel um ihn gekümmert, wir haben viel zusammen gemacht. Und dadurch ist wirklich auch eine sehr, sehr gute Freundschaft entstanden.
Was sorgt denn dafür, dass man als Spieler miteinander funktioniert? Also ist das dann, denkt man gleich über den Sport? Denkt man gleich über bestimmte Dinge, die im Sport passieren? Wertet man bestimmte Situationen ähnlich? Kommt dadurch so ein Gefühl von Verbundenheit? Oder ist es das reine Verständnis von, wie wollen wir Handball spielen? Was ist das, was verbindet?
Naja, dass so Freundschaften entstehen, glaube ich, da musst du schon so eine ähnliche Einstellung haben oder musst gewisse Ansichten haben, die vielleicht deckungsgleich sind. Mhm. Musst auch vom Typ her ein ähnlicher Typ sein. Sonst wird da, glaube ich, keine intensive Freundschaft daraus entstehen. Mhm. Andersrum gibt es aber auch ganz viele andere Beispiele, wo du auf dem Spielfeld super harmonierst und nach dem Spiel einfach in 2 getrennte Richtungen gehst und dich überhaupt nicht verstehst. Aber das kann auch funktionieren. Mhm. Aber gerade um so Freundschaften aufzubauen, musst du schon, glaube ich, ähnliche Ansichten haben.
Wir benutzen mal Patrick Fahlgren jetzt, Entschuldigung an dieser Stelle, um mit ihm und mit seiner Hilfe vielleicht das nächste Thema aufzumachen. Okay. Denn auch er hat uns eine Sprachnachricht für dich geschickt. Hören wir mal rein.
Tjena Michi, hier kommt deine schönen Grüße aus Stockholm, Schweden, von deinem alten Zimmerkollege. Ich möchte dich gratulieren für eine sehr gute Saison bis jetzt. Es macht echt Spaß, euch zuzugucken. Ich hoffe, dass es so weitergeht. Ich habe auch eine Frage. Ich möchte gerne wissen, wie die Gefühl ist jetzt, wenn du nebenbei stehen musst und die Spiele anschauen, statt auf dem Spielfeld zu agieren. Ist das dasselbe, ist das gleiche oder ist das was komplett anderes? Bis nächstes Mal. Ciao, tschüss.
So, und damit sind wir natürlich mittendrin in deinem Wechsel vom Spieler zum Manager, von der Platte rein auf die Funktion oder rauf auf die Funktionärsebene. Beantworten wir vielleicht erstmal seine Frage. Ist es das gleiche oder ist es was anderes?
Ja, es ist natürlich was komplett anderes. Ich finde es aber gut. Also ich habe seit dem Tag, als ich aufgehört habe, aktiver Handballspieler zu sein, noch keine einzige Sekunde irgendwas vermisst. Und da bin ich auch sehr, sehr froh drum. Also es ist, ich stelle es mir total schwer, wenn du irgendwie noch daran hängst an deinem Profileben und dir immer wieder zurückwünschst, okay, jetzt müsste ich auf der Platte stehen, ist bei mir aber überhaupt nicht der Fall. Und deshalb weiß ich auch im Nachhinein, dass es genau der richtige Zeitpunkt war, um aufzuhören.
Hattest du, es klingt jetzt sehr negativ, meine ich aber gar nicht so, hattest du genug vom Handball? War einfach, also war die Geschichte für dich auserzählt, die Geschichte des Spielers Michael Allendorf?
Ja, ein Stück weit wahrscheinlich schon. Also man muss auch dazu sagen, ich hatte meine Hochphase oder meine besten Leistungen, sind auch ein paar Jahre vorher, haben stattgefunden. Und ich habe immer den Anspruch, dass wenn ich in der Mannschaft spiele, dann wollte ich der Mannschaft auch weiterhelfen. So, dann wollte ich auch dazu beitragen, dass die Mannschaft besser wird. Und ich hatte schon am Ende das Gefühl, dass ich das nicht mehr schaffen kann. Also, dass dann das Alter war oder dass andere Spieler besser waren. Und deshalb war für mich auch die Entscheidung klar, okay, ich kann dieser MT Melsung sportlich auf dem Feld nicht mehr so weiterhelfen, wie ich es mir wünsche. Und deshalb war die Entscheidung klar. Also, ich wollte auch nicht mehr irgendwo vielleicht nochmal in die zweite Liga gehen oder so. Das war, ich sag, das war's jetzt und das ist auch gut so.
Oft ist es ja auch so, dass wenn man es gewohnt ist, eine prägende Figur in einem Konstrukt zu sein. Also es muss ja jetzt nicht mal eine Handballmannschaft sein, sondern es kann ja auch ganz normal im Job sein. Du hast eine Position mit Verantwortung, du hinterlässt Spuren, du kannst Dinge formen, gestalten und dann merkst du irgendwann, dass du das in der Form halt nicht mehr kannst. Dann ist das ja manchmal auch so ein Selbstschutz. Also im Sinne von, wenn ich nicht mehr dazu in der Lage bin, Dinge so zu prägen, wie ich es in der Vergangenheit gewohnt war und natürlich auch, dass mein Anspruch ist, dann lieber ganz raus als halt nur mit 50%.
Ja, sicher. Und auch vielleicht einmal das und zum anderen auch, es gab mit Sicherheit Jahre in meiner Karriere, da wollte ich absolut im Mittelpunkt stehen. So. Und da habe ich auch nach jedem Spiel erstmal geguckt, wer schreibt was, wie über mich und habe die Torschützenliste angeguckt. So, das war das Wichtigste. Da gab es Jahre, also so ehrlich muss ich sein. Also, und das hat sich auch im Laufe der Jahre total gewandelt. Ne? Also ich wollte am Ende gar nicht mehr im Mittelpunkt stehen. Das sind wir wieder beim Thema. Ich wollte, dass die Mannschaft Erfolg hat. Und dann war irgendwann klar, okay, die Mannschaft ist am erfolgreichsten, wenn ich vielleicht nicht mehr auf der Platte stehe. So. Und dann auch jetzt, heutzutage, ich bin natürlich bei jedem Spiel, aber ich würde am liebsten, wenn wir gewonnen haben, nach dem Spiel aus der Halle verschwinden und die Jungs sollen vor der Kamera stehen oder der Trainer oder irgendwas. Geht in den seltensten Fällen, aber so das ist mir persönlich aufgefallen, so jetzt im Rückblick auch, dass sich das total geändert hat im Laufe der Zeit bei mir.
Bist erwachsen geworden, würde ich sagen, oder?
Wenn man das so nennen will, ja.
Ich glaube, es hat schon was mit Erwachsenwerden zu tun, zu verstehen, dass am Ende halt das Gesamtkonstrukt zählt und dass die eigene Leistung gerade in einem Mannschaftssport am Ende nichts wert ist. Also was nützen die 18 Tore, wenn deine Mannschaft trotzdem verliert? Dann hast du von deinen 18 Toren im Endeffekt gar nichts.
Ich glaube, du brauchst einen gewissen Egoismus und es ist auch gut so, sonst wirst du kein Profisportler. Mhm. Also du musst immer schon auf deine Leistung gucken, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. So, und vielleicht war ich da am Höhepunkt meiner Karriere war ich vielleicht ein bisschen drüber. Da waren vielleicht die eigenen Interessen wichtiger. Aber das hat sich total gewandelt, wirklich. Und dann ist immer mehr der Mannschaftserfolg oder jetzt auch mit der langen Zeit bei der MT, der Erfolg des Clubs, der Erfolg des Vereins, das ist absolut an erster Stelle gerückt.
Jetzt hattest du ja einen fließenden Übergang vom Spieler zum Manager. Du hast ja quasi ein Jahr lang schon als Assistent der Geschäftsführung gearbeitet, warst aber weiter auch noch Spieler. Haben dich deine Mitspieler anders behandelt in diesem Jahr oder hast du dich anders verhalten durch diese Doppelfunktion?
Also im Vorfeld habe ich gesagt, alles easy, kein Problem, machen wir schon. Mhm. Ich habe aber schnell gemerkt, dass nicht alles easy war. Mhm. So, weil es gab Spieler, da ist das Verhältnis auf einmal besser geworden. Mhm. Dann gab es Spieler, die sind auf Abstand gegangen. Und ich habe aber immer gesagt, Leute, ich bin doch noch der Gleiche. Ich arbeite da ein bisschen mit. Aber ansonsten bin ich ja jetzt noch ein Jahr hier in der Saison und wir spielen zusammen und haben eine gute Zeit zusammen. Mhm. Hat aber nicht funktioniert. Mhm. Muss man auch so ehrlich sein. Und im Nachhinein muss ich auch sagen, es war für mich persönlich auch doch eine schwierige Zeit, weil ich schon, also ich war mein ganzes Leben so in einer Mannschaftssportart und in einer Gemeinschaft und da gab es nie mit irgendjemand Probleme und es gab auch da keine Probleme, aber man hat gemerkt, okay, irgendwas, so vielleicht das letzte Vertrauen ist doch nicht mehr da und es ist halt so, was in der Kabine passiert, das ist heilig und das soll auch nichts nach außen kommen und da hat man schon gemerkt, bei dem einen oder anderen, Er war ein bisschen vorsichtig und das hat mir schon zu schaffen gemacht, so ehrlich muss ich auch sein, ja.
Weil es dir wehgetan hat, dass da plötzlich so ein Misstrauen da war?
Ja, weil ich es, glaube ich, in dem Moment nicht richtig verstehen konnte. Mhm. Weil für mich war das klar, ich bin Spieler und ja, ich helfe da, aber alles, was hier passiert, bleibt auch hier. Mhm. Und als das Misstrauen dann aufkam, habe ich es halt nicht ganz verstanden. Im Nachhinein natürlich, ja. Mhm. Also würde ich jeden Spieler jetzt im Nachhinein trotzdem verstehen. Aber in dem Moment war es schwierig, damit umzugehen für mich.
War dein Abschied als Spieler dann vielleicht sogar eine Erleichterung? Also in dem Sinne, dass diese Doppelfunktion, diese Doppelrolle, die du halt ein Jahr hattest, dann zumindest vorbei war und man halt einfach den nächsten Step machen konnte?
Ja, ja und nein, weil es war ja auch nicht so, dass ich dann von Tag X letztes Saisonspiel und aufgehört dann gar nichts mehr mit der Mannschaft zu tun hatte. Mhm. Also ich bin ja jetzt auch bis heute noch relativ nah an der Mannschaft dran. Es war aber schon so, dass ich halt nicht mehr jeden Tag in der Kabine bei jedem Training immer dabei bin. So, ich bin dann auch bewusst die erste Zeit etwas auf Abstand gegangen, dass halt klar ist, okay, ich bin jetzt nicht mehr wirklich Teil der Mannschaft, sondern bin halt nur, wir haben enges Verhältnis, aber so Kabine und Mannschaft ist eins und der Club ist was anderes. Von daher, aber Erleichterung war schon da, ja.
Du hast Sportmanagement ja studiert an der Fernuniversität Wismar. Das schon mit dem Ziel, in eine Managementfunktion im Handball zu gehen oder einfach so dieser Klassiker, man braucht ja was für nach der Karriere und jetzt schauen wir mal, machen wir, sorgen wir zumindest mal für eine Basis.
Ja, so ein bisschen von beidem. Es hat auch relativ lange gedauert und es war jetzt nicht vorher klar, dass ich irgendwie, ich will Funktionär werden oder ich will in die Geschäftsführung bei der MT, sondern ich habe für mich nur ausgeschlossen, dass ich kein Trainer werden will. Also das war relativ schnell klar. Wollte aber trotzdem im Handball bleiben. Und ich habe dann im Anschluss noch den European Handball Manager gemacht. Mhm. Da war es schon eher in die Richtung, okay, es könnte ja passieren, dass irgendwann mal bei der MT, ob das dann Sportdirektor oder jetzt Vorstandssport, dass zumindest da in die Richtung, dass es da gehen könnte. Das war da schon klar und deshalb habe ich das dann nochmal hinten dran gehängt.
Warum war dir klar, dass du kein Trainer wirst?
Es war mir zu unsicher. Aber ob ich jetzt einen viel sicheren Job habe, weiß ich auch nicht. Es gibt 18 Bundesliga-Trainer. So, und das ist eine Stelle, die sehr begehrt ist und auch sehr schnell vorbei sein kann. Mhm. Und ich hatte das große Glück in meiner aktiven Karriere, dass ich wirklich 12 Jahre lang an einem Ort war. Und ich kann mir jetzt auch heutzutage schwer vorstellen, jetzt alle 2 Jahre meinen Wohnort zu wechseln, gerade mit Familie und 2 Kindern. Ja. So, das, von daher war das eigentlich ganz weit weg immer. Also ich habe großen Spaß, irgendwie bei der Jugendmannschaft mal ein Training zu machen oder wenn mich jetzt mal irgendwie ein Verein fragen würde, kannst du mal einspringen, unterklassiger Verein, so, hätte ich großen Spaß dran, aber nicht professionell und nicht, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen.
Du hast 2014 geheiratet, bist 4 Jahre später dann zum ersten Mal Papa geworden von Tochter Luise, über die wir ja vorhin schon gesprochen haben, weil sie Apollo den Glücksbringer quasi mit reingebracht hat und bist mittlerweile zweifacher Papa. Welchen Stellenwert hat Familie in dem ganzen Konstrukt, in dem beruflichen Konstrukt, in dem du unterwegs bist? Handball ist ein wahnsinnig dynamisches Umfeld. Wie viel Möglichkeiten hast du auch wirklich Papa zu sein in diesem Job?
Ja, erstmal hat die Familie den größten Stellenwert, also steht mit Abstand auf Nummer 1 und gerade jetzt mit 2 Kindern. Es ist wunderschön, die Zeit, die wir gemeinsam haben, leider ist die sehr begrenzt. Das ist jetzt aber nichts ganz Neues für mich, weil ich ja mein Leben lang Handballprofi war und auch da viel unterwegs war. Man muss halt sehen, dass man das irgendwie unter einen Hut bekommt. Aber dafür habe ich eine tolle Frau an meiner Seite und meine Kinder sind auch wunderbar, die das auch verstehen. Es sollte nur nicht zu oft EM im eigenen Land sein und zu viele internationale Reisen stattfinden. Dann passt es schon.
Also wenn es nach mir ginge, könnten wir gerne jedes Jahr EM im eigenen Land haben. Aber ich glaube, da hat die ERF was dagegen, die wahrscheinlich den Deutschen nicht jedes Jahr so eine EM geben wird.
Also ich habe auch von vielen Spielern jetzt gehört, wir sollen mindestens alle 2 Jahre irgendein Großturnier in Deutschland stattfinden lassen, weil Absolut. Die Stimmung einfach überragend ist. Und ich persönlich finde es auch sehr gut. Nur weil ich, was die Familienzeit angeht und beruflich unterwegs, war jetzt der Januar vielleicht etwas schwieriger.
Ja, kann ich
bestätigen.
Bestätigen nachvollziehen. Und nachvollziehen. War bei mir nicht anders. Jemand, der dich auch sehr, sehr gut aus diesem familiären und privaten Umfeld kennt, hat uns ebenfalls eine kleine Sprachnachricht dagelassen. Ich hoffe, dass ich dich damit ein bisschen überraschen kann.
Hallo lieber Michael, ich hoffe, es geht dir gut. Ja, von mir hörst du das eher selten, aber auf diesem Wege möchte ich dir gern ein paar positive Worte senden. Du machst da im Moment ein Riesending, also mit deinem Ehrgeiz, deiner Leidenschaft für Handball, für die MT, aber auch das ganz große Drumherum zeigst du, glaube ich, gerade, was alles in dir steckt. Du bist quasi direkt vom Spielfeld in die nächste Herausforderung reingestürzt. Mit der gleichen Hingabe wie auf dem Platz suchst du auch hier Verantwortung und gibst alles für den Erfolg und das eben nicht nur auf sportlicher Ebene, sondern mittlerweile auch auf geschäftsführender Ebene, und du solltest auf jeden Fall weiter so machen. Sportvorstand aus Leidenschaft eben. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Aber hey, zu all den Erfolgen und positiven Dingen gehören auch immer ein paar Niederlagen, und die gibt's nicht nur auf dem Spielfeld, sondern die gibt's auch ab und zu im privaten Umfeld, zum Beispiel bei Spieleabenden bei dir zu Hause. Da kommt mir die eine oder andere in den Sinn, und ich darf verraten, dass du, glaube ich, bei den Gesellschaftsspielen oder sonstigen epischen Schlachten, die wir auf den Spielbrettern miteinander verbracht haben, genauso leidenschaftlich bist wie beim Handball. Und ich glaube, dass genau das ist es, was dich auch authentisch macht. Ich würde mich freuen, wenn du vielleicht den Zuhörern mal berichtest, wie man denn oder wie du auch eigentlich mit Niederlagen umgehst. Und vielleicht kannst du bei der Gelegenheit auch gleich erklären, warum du dich seit mittlerweile über einem Jahr vor einer Partie Monopoly mit mir drückst. Liebe Grüße, Falk.
Falk, war das dein bester Freund aus dem privaten Umfeld, glaube ich, so kann man es formulieren, oder?
Das ist korrekt, und ich bin absolut, weiß nicht, begeistert, überrascht, platt, wie ihr an den gekommen seid, weil er überhaupt nichts mit dem Handball zu tun hat.
Naja, aber zumindest scheint ihn irgendjemand aus deinem handballerischen Umfeld ja zu kennen.
Okay, ja. Also ich
schöne Grüße an die Presseabteilung der MT-Melsung. Okay. Von Robin kriegt man immer gute Tipps und der hat uns da ein bisschen unterstützt an der Stelle.
Sehr gut. Nee, tatsächlich ist Falk mit einer meiner besten Freunde, liegt aber auch vor allem darin, dass seine ganze Familie, wir waren direkte Nachbarn jahrelang, und Falk hat mit seiner Frau auch zwei Kinder im genau gleichen Alter. Unsere Frauen sind beste Freunde, wir sind beste Freunde, und deshalb freut mich sehr, dass er so eine schöne Nachricht geschickt hat.
Und wie ist das jetzt mit den Niederlagen?
Also, um es kurz zu machen, dass wir kein Monopoly gespielt haben das vergangene Jahr, liegt nicht unbedingt an uns, sondern liegt an unseren Frauen, weil die uns das verboten haben, weil die genau wissen, was passiert, wenn wir das spielen. Es wird nämlich total eskalieren.
Ihr schlagt euch gegenseitig die Köpfe ein.
Weil keiner von uns verlieren kann, genau. So. Aber tatsächlich ist es auch bei Gesellschaftsspielen so, wie auch in der Vergangenheit in meinem Leben, bei Handballspielen, bei Trainingsspielen, bei jeglichen Arten von Wettkämpfen. Verlieren war nicht meine Stärke. Mhm. Und leider habe ich das anscheinend auch an meine Tochter weitergegeben, weil die fängt jetzt schon genauso an.
Ehrlich? Also kann damit auch gar nicht umgehen?
Ja, also sie gewinnt deutlich lieber, als dass sie mal irgendein Spiel verliert, ja.
Aber wie ist es dann, wie ist es mit deinen Kindern? Also ich kenne...
Wenn ich mit meiner Tochter spiele, will auch keiner verlieren, dann haben wir uns auch die Köpfe.
Also du lässt sie dann nicht gewinnen aus, weil sie halt deine... Also ich kenne Geschichten von Profisportlern, ich möchte an dieser Stelle keine Namen nennen, die gnadenlos waren im Umgang mit ihren Kindern, was das Thema Verlieren und Gewinnen betrifft. Also selbst bei einem einfachen Brettspiel gnadenlos ihr Ding durchgezogen haben, nur um gegen das eigene Kind gewinnen zu können.
So ein bisschen tagesformabhängig, wie ich so drauf bin. Also ab und zu muss ich auch die Grenzen aufzeigen, aber... Wenn wir einen ruhigen und entspannten Abend haben wollen, dann lasse ich sie natürlich auch mal gewinnen.
Ist es in deiner jetzigen Funktion eine Niederlage, wenn du einen Spieler, den du gerne bei der MT hättest, am Ende nicht bekommst? Empfindest du das als Niederlage?
Nein, ich würde nicht sagen, weil wenn ich den Spieler nicht bekomme, dann... Er hat das ja auch von der anderen Seite Gründe, und dann möchte der Spieler nicht zu uns, und dann passt das wahrscheinlich auch am Ende nicht. Also ich glaube, das ist keine Niederlage für mich.
Wie oft ist das in der Vergangenheit vorgekommen?
Das kann ich natürlich nicht verraten.
Ja, versuchen kann man es ja mal.
Bisher habe ich eine ganz gute Quote.
Ich glaube auch. Sprechen wir natürlich auch gleich drüber noch, über die Neuverpflichtung, die du getätigt hast. Aber gib uns noch mal einen kurzen Einblick in dein Aufgabenfeld jetzt als Sportvorstand der MT Melsungen. Was zählt da alles mit rein? Also klar, Spielerverpflichtung logischerweise, aber was kommt noch dazu?
Naja, es ist eigentlich die ganze Kaderplanung, aber immer in enger Absprache mit unserem Cheftrainer, mit Roberto Parondo. Alles, was eigentlich um die Bundesliga passiert, um die Bundesligamannschaft. Also ob das Unterstützung bei der Reiseplanung oder bei teilweise auch Sponsoring, Verträge mit unseren Partnern. Es ist von allem etwas. Wir haben drei Vorstände, wir haben Bereiche aufgeteilt. Es überschneidet sich aber viel. Also ich habe jetzt gerade Sponsoring angesprochen, das liegt eigentlich beim Finanzvorstand, aber auch da ist es natürlich so, ich bin jahrelang bei der MT Spieler gewesen und der ein oder andere Partner oder Sponsor, der möchte dann gerne mit mir sprechen und dann mache ich das natürlich auch gerne mit. Also von daher, es gibt jetzt keine speziellen Bereiche, außer wirklich die Bundesliga. Das ist mein Bereich, dazu gehören die Trainer, die Spieler, die Zukunftsplanung.
Zukunftsplanung ist ein gutes Stichwort, denn du hast zwei Ziele ausgesprochen, nämlich zum einen kontinuierlich international spielen und eine gute Jugendarbeit leisten. Wie siehst du die Balance aktuell?
Also ich glaube, aktuell stehen wir ganz gut da, weil gerade was so die Durchlässigkeit angeht von den Jugendmannschaften in die Bundesliga, haben wir wirklich mit Spielern wie Demi Ignator, Florian Drosten auf den Außenpositionen. Diese Saison hat Manuel Hör einige Einsatzzeiten bekommen. Jetzt rückt Tom Wolf so langsam nach aus der eigenen Jugend. Also da sind wir schon ganz gut aufgestellt. Das Ganze geht aber, muss man auch sein, nur bis zu einem gewissen Punkt. Also wenn du wirklich jedes Jahr international spielen willst, geht das nicht nur mit Nachwuchsleuten. So. Wir wollen natürlich zusehen, dass wir gerade in den Jugendmannschaften noch besser aufgestellt sind, vielleicht auch noch breiter aufgestellt sind. Dazu haben wir eine ganz wichtige Person im Verein jetzt mit Finn Lemke, der da wirklich total viel Leidenschaft reinsteckt und zu 100% da dabei ist und auch richtig gute Ideen hat. Und wenn wir da richtig gut sind, dann steigen natürlich auch die Chancen, dass irgendwann mal wieder jemand rauskommt, den wir in der Bundesliga integrieren können. Aber auch wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir so weit kommen, dass wir sagen, okay, wir haben eine ausgezeichnete Jugendarbeit und bilden vielleicht viele Spieler auch für die zweite Liga aus. Mhm. Und die kommen dann vielleicht eines Tages wieder zurück zu uns. Mhm. Also das ist so der Ansatz. Ich glaube, es ist schwer zu sagen, dass wir jetzt irgendwann Deutscher Meister werden wollen und das mit 10 Spielern aus dem eigenen Nachwuchs. Also ich glaube, da ist irgendwann der Punkt erreicht, wo das schwer zu kombinieren ist.
Bist du ein geduldiger Mensch? Also was braucht Zeit, ne? Also das langfristige Entwicklung, dafür muss man ja auch gemacht sein, bestimmte Dinge dann auch auszuhalten und eben immer wieder auch diese langfristige Vision im Kopf zu haben.
Eigentlich bin ich sehr ungeduldig. Muss ich auch offen zugeben. Aber in so einem Fall, wenn da wirklich ein konkreter Plan dahinter steckt und wenn das, man kann ja auch Zwischenziele erreichen. So. Wir haben das Ziel vor der Saison ausgegeben, international dabei zu sein. So, und die Saison läuft bisher sehr, sehr gut. Mhm. Wir machen einen guten Job. Und dann muss man vielleicht Etappenziele erreichen.
Die Saison läuft auf jeden Fall noch. Ein bisschen was steht noch an für euch. Die internationale Platzierung wäre das eine, das Rewe Final Four ist das andere. Und trotzdem hast du ja auch schon die Weichen gestellt und die Grundsteine gelegt für die neue Saison, indem du eben schon jetzt starke Neuverpflichtungen getätigt hast. Welche war die einfachste?
Die einfachste? Es gibt keine einfache Verpflichtung. Also okay. Ich mache es mir zumindest nicht einfach, weil es ist einfach, Spieler auszuwählen und zu sagen, guck mal, der spielt gerade gut und den brauchen wir. Aber so leicht machen wir uns das nicht. Also es gibt tatsächlich langfristige Pläne und die sind eng abgestimmt mit unserem Trainer. Und dann gibt es da einen Kandidatenkreis an Spielern und dann beschäftigen wir uns mit den Spielern mehr. Und dann gibt es auch persönliche Treffen, um den Spieler besser kennenzulernen. oder laden den Spieler mal nach Kassel zu Paella ein. Also
von da beim Trainer.
Beim Trainer.
Das müssen wir kurz aufklären für alle, die sich jetzt gerade fragen, hä, was ist hier los? Wir hatten ja schon mal miteinander gesprochen in einem Interview für Dein in der Auszeit HBL und da hattest du sehr, sehr ausführlich erzählt, wie ihr Aaron Mensing davon überzeugt habt, zur MT Melsung zu kommen. Und da war ein Faktor eben, dass die Frau des Trainers eine spanische Paella gekocht hat und er davon offensichtlich sehr, sehr beeindruckt war.
Genau. Auf jeden Fall wollte ich damit sagen, dass es keine einfache Verpflichtung gibt, sondern da steckt auch ein Haufen Arbeit hinter und das sind ja auch wichtige Entscheidungen, die du treffen musst. Und dann musst du wirklich zu 100% sicher sein und der Spieler muss auch zu 100% überzeugt von uns sein und dann kommt so eine Verpflichtung zustande.
Was hat dich von Damul überzeugt?
Amine war schon länger auf unserem Schirm. Wir sehen es jetzt gerade mit Eric Balenciaga, ein ähnlicher Spielertyp. Ich würde die zwei nochmal unterscheiden, dass Eric wahrscheinlich ein bisschen mehr Spielverständnis hat und mehr der Stratege ist. Amine ist dafür nochmal ein Stück weit besser im 1 gegen 1. Und wenn, ich hoffe, es geht nicht zu sehr ins Taktische, aber eine Idee kann schon sein bei uns, wenn wir mit Deinis Christopanz auf Halb spielen, haben wir oft die Situation, dass die Halbabwehrspieler relativ hoch kommen und dann entstehen da hinten natürlich Räume, die wir möglichst nutzen wollen und dafür ist Amine Damul ein super Spieler, um diese Räume anzugreifen.
Du hast eine klare Vorstellung, eine klare Erwartungshaltung. Dann machen wir genauso weiter. Aaron Mensing, was soll der liefern?
Ja gut, Aaron, konnte glaube ich jeder sehen, was Aaron für Qualitäten hat. Einmal in Flensburg schon und jetzt bei GOG. Ist so ein bisschen, auf halb links soll er natürlich bei uns der Shooter sein. Also soll die einfachen Tore aus dem Rückraum machen. Wir haben auf halb links mit Elva Jonsson ein Schweizer Taschenmesser, das wir wirklich hinten und vorne überall hinstellen können. Kriegen mit Alexandre Cavalcanti nochmal einen sehr, sehr guten Abwehrspieler, der aber auch im Angriff eine Rolle spielen kann. Sehr solider Spieler, der keine großen Fehler macht. Und haben eben auch noch Aaron, der auch mal ohne Probleme 10, 11, 12 leichte Tore aus 10 Metern machen kann.
Und wann kommt jetzt Johannes Goller?
Ja, habe ich doch vorhin gesagt. Am besten noch vor dem Final Four im April. Da muss ich mich aber beeilen. Die Wechselfrist ist bald zu Ende.
Da musst du dich wirklich beeilen. Hast du schon eine Idee, wie du ihn da rauskriegst?
Hast du noch eine Sprachnachricht von ihm?
Dann von ihm nicht. Aber von jemand anderem. Vielleicht hat der eine Idee. Wir hören mal rein.
Moin zusammen. Michi Müller hier. Ja, lief die 6 Jahre Melsung, 6 Jahre Spaß. Du warst nicht nur ein sehr guter Mannschaftskollege, sondern bist auch ein sehr, sehr guter Freund geworden. Und es gibt unzählige Geschichten, die man, glaube ich, hier erzählen könnte. Aber eine ist mir sehr im Gedächtnis geblieben. Und das war, als wir bei den Rhein-Neckar Löwen bei der Meisterfeier waren, nachdem wir ihn, glaube ich, 2 Meisterschaften gekostet haben, haben wir uns gedacht, bei unseren jährlichen Abschlussfahrten Müller-Müller-Allendorf, dass es eine gute Idee wäre, morgens um 5 den ersten Flieger nach Malle zu nehmen und natürlich morgens um 7 noch kein Hotelzimmer zu haben im voll ausgebuchten Hotel. Da hast du dein Verhandlungsgeschick mal in der Rezeption unter Beweis gestellt. Ich sag mal so, ich hoffe, du stellst dich bei den Verträgen, bei den Verhandlungen jetzt besser an als damals an der Rezeption. Ich wünsche dir alles, alles Gute, viel Spaß noch und schöne Grüße aus dem Norden. Ciao, ciao.
So, also wir entnehmen dieser Sprachnachricht von Michi Müller, die Gespräche mit der Rezeption waren nicht erfolgreich. Das Zimmer habt ihr nicht bekommen.
Die waren nicht erfolgreich und Michi Müller spricht gerade meine Vergangenheit an. Ich bin jetzt natürlich deutlich seriöser geworden, erwachsen geworden, wie du vorhin gesagt hast. Und natürlich gab es in meinem früheren Leben auch mal die ein oder andere Abschlussfahrt, das gehört auch dazu. Und das ist alles korrekt, so wie er es berichtet hat. Wir sind tatsächlich morgens um 5 Uhr in aller Herrgottsfrühe losgeflogen und waren dann auch natürlich viel zu früh im Hotel. Ich habe versucht, mit allen Mitteln irgendwie die Rezeption zu überreden, doch unser Zimmer schon vorher freizugeben. Ist aber sang- und klanglos gescheitert. Von daher haben wir dann einen schönen Vormittag am Strand verbracht.
Okay, was Michi Müller uns vielleicht damit sagen will, ist, wenn du weiter über Johannes Goller nachdenkst, solltest du vielleicht ein bisschen mehr performen als damals. Aber ich glaube, da ist ja eine gewisse Weiterentwicklung passiert. Wie würdest du dich bezeichnen als Verhandlungstyp? Also wie kann ich mir das vorstellen, mit dir zu verhandeln? Bist du so ein knallharter Typ, der dann sagt, so bis hierher und nicht weiter, ansonsten kannst du gehen? Oder ich kann mir dich gar nicht als Verhandler vorstellen, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Wir können es ja mal ausprobieren. Vielleicht suchst du ja auch nochmal eine Alternative zu deinem Job bei Dein und dann.
Aber ihr habt einen tollen Pressesprecher. Auf der Ebene braucht ihr keinen.
Das stimmt, ja. Nein, wie führe ich Verhandlungen? Also es ist, ich sage immer, man muss alles mit gesundem Menschenverstand angehen. Mhm. Und ich glaube, das ist der Weg, der dann zum Erfolg führt. Und wenn ich merke, irgendwie es geht in eine falsche Richtung, gut, dann ist es vielleicht nicht der Spieler oder der Trainer oder so, dann gibt es aber auch andere. So, und das betrifft ja nicht nur Neuverpflichtungen, sondern vielleicht auch Vertragsverlängerungen oder was auch immer. Und ich glaube, wenn man einfach gut miteinander umgeht und so ein bisschen Gespür hat, dann findet man oft auch eine gemeinsame Lösung, die dann für beide Seiten in Ordnung ist.
Was wäre ein Beispiel für, es geht in die falsche Richtung? Also wenn der Spieler plötzlich Themen aufmacht, die für dich eigentlich gar nicht relevant sind oder wo du denkst, hey, das hat ja jetzt eigentlich nichts mit dem Mannschaftserfolg zu tun.
Wir hatten ja vorhin schon mal das Thema, dass wir vielleicht in der Vergangenheit nicht den besten Ruf genossen haben. Und wenn dann ein Spieler, wenn ich das Gefühl bekomme, okay, der Spieler möchte nur aus finanziellen Gründen zur MT wechseln, ja, dann ist das halt vielleicht das falsche Signal und dann ist es nicht der richtige Spieler für uns.
Lass uns vielleicht diesen Part abschließen mit der Frage, was ist die größte Veränderung, die bei der MT-Melsung passiert ist? Vielleicht sogar auch in der Wirkung nach außen, wenn du dir anschaust, wie vor einem Jahr über die MT gesprochen wurde und wie heute über die MT gesprochen wird. Wo ist der Punkt, wo du sagst, ja, und genau dafür hat sich's gelohnt?
Ja, ich glaube, das, was du vorher angesprochen hast, wir treten deutlich glaubwürdiger auf. Also wir haben jahrelang erzählt, nächste Saison geht's los und jetzt wird alles besser. So, und jetzt haben wir aber endlich mal Taten folgen lassen, was zum größten Teil an unserer Mannschaft liegt, an den Typen, die wir in der Mannschaft haben und an unserem Auftreten. So. Im Verein gab es natürlich auch Veränderungen. So, wir haben jetzt Verantwortungen breiter aufgeteilt, so ein bisschen mehrere Personen, die entscheiden. Auch das ist gut, dass da auch Diskussionen entstehen, was jetzt richtig und falsch ist. Und auch vielleicht auch ein bisschen mit Hilfe des sportlichen Erfolgs, aber der Umgang mit unseren eigenen Fans, so wie wir uns präsentieren, wie wir auch unseren Nachwuchs einbinden, so es sind gerade viele Räder, die ineinander greifen und deshalb glaube ich, stehen wir jetzt gerade so gut da, wie wir dastehen. Und ich habe die große Hoffnung auch, weil das wird auch irgendwann kommen, auch wenn wir mal wieder 2-3 Spiele verlieren, dass uns das nicht gleich wieder komplett aus der Bahn wirft, sondern dass wir einfach wirklich, dass uns die Leute das jetzt mittlerweile abnehmen, dass wir wirklich einen Plan haben und das nicht unbedingt an jetzt 10 Erfolgen gemessen wird, sondern an der Weiterentwicklung des ganzen Clubs.
Gibt ja ehrlicherweise kaum was Schöneres im Leben, als wenn Menschen einen mit Glaubwürdigkeit, mit Ehrlichkeit, mit Authentizität, mit Überzeugung in Verbindung bringen. Das hat ja viel auch mit, behaupte ich jetzt einfach mal, mit deiner Person zu tun. Weil du Dinge anders angehst. Vielleicht auch aus der Erfahrung als Spieler heraus.
Also ich glaube, in einer Sprachnachricht haben wir das, glaube ich, gehört, tatsächlich ist es so, dass...
Sportmanager aus Überzeugung,
Falk war es. Aus Leidenschaft.
Aus Leidenschaft, ja. Genau, sowas, ja.
Und tatsächlich ist es ein Stück weit so, weil ich bin jahrelang in dem Verein und der Verein ist mir wirklich ans Herz gewachsen und ich lebe wirklich für den Verein und ich liebe den Verein und deshalb möchte ich, dass wir klar erfolgreich sind, aber dass wir auch eine gute Außendarstellung haben, dass wir wirklich glaubwürdig sind. Und das geht, glaube ich, nur, wenn du Personen dabei hast, die wirklich mit Leidenschaft dabei sind, weil ansonsten kannst du viel erzählen, das nimmt dir aber keiner ab. Und das versuche ich, das ist, glaube ich, mein Weg. Die Wahrheit ist auch, der ist noch ganz am Anfang. Also ich bin auch kein erfahrener Experte auf der Position. Ich versuche das aber wirklich mit dieser Leidenschaft ein Stück weit zu kompensieren und versuche wirklich aktuell auch noch meinen eigenen Weg zu gehen.
Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr gespannt, wo der dich noch hinführt und wie es weitergeht bei dir, aber vor allem natürlich auch bei der MT Melsung. Schönes Schlusswort für unseren zweiten Teil. Wir machen nochmal eine ganz, ganz kurze Pause und dann geht's rein in die Rubrik Hand aufs Herz. Wir sind wieder zurück bei Hand aufs Herz mit Michael Allendorf, dem Sportvorstand der MT Melsung, und gehen jetzt eben genau rein in die Rubrik Hand aufs Herz. Die 7 schnellen Fragen, jetzt wird's hart für dich, Michael.
Schieß los.
Die MT ist zu einem echten Team geworden. Was ist in deinen Augen die beste Teambuilding-Übung, die beste Aktivität, um ein Team zu bilden? In Klammern, außer Stammtische.
Früher war es der Stammtisch, die Zeiten sind immer vorbei. Tatsächlich war es dieses Jahr, da sprechen alle Spieler heute noch darüber, unser Trainingslager in Spanien. Haben wir bewusst dieses Jahr stattfinden lassen, auch nicht in Deutschland. Und weil wir wollten, dass die Mannschaft 7 Tage, 24 Stunden aufeinander sitzt und sich besser kennenlernt. Und die Jungs haben die Zeit wirklich überragend genutzt. Also da sind sie wirklich zusammengewachsen. Und ich glaube, wenn man jetzt sagt, beste Teambuilding-Maßnahme dieses Jahr, diese Saison, war dieses Trainingslager. Und natürlich hilft jeder Sieg. Mein ehemaliger Bundestrainer, Dago Sigurdsson, hat gesagt, beste Teambuilding-Maßnahme sind Erfolge. Dem kann ich mich anschließen.
Da hat er absolut recht. Wo wart ihr da in Spanien?
In Logroño.
Wo kommt der Trainer her?
Der kommt aus der Nähe von Madrid.
Okay, also hat er jetzt nichts...
Hat jetzt nichts direkt zu tun damit. Spanier kennen sich aber alle irgendwie untereinander.
Natürlich.
Und von daher hat er irgendwie 2 Kontakte angerufen und dann haben wir da das Trainingslager organisiert.
Okay. Du hast einen Bootsführerschein.
Seit neuestem, ja. Woher weißt du das denn schon wieder?
Wohin steuerst du dann am liebsten?
Aktuell habe ich noch gar kein Boot gesteuert. Ich habe nur mal diesen Führerschein gemacht. Das war auch eine riesen Schnapsidee. Tatsächlich sind 4, 5 Freunde auf die Idee gekommen, komm, wir machen einen Bootsführerschein. Und ich habe gedacht, ach komm, irgendwie, das wolltest du auch schon immer mal machen.
Aber wo hast du denn die Zeit dafür noch hergenommen? Also jetzt mal ernsthaft.
Habe ich mich dann auch gefragt. Aber ich habe dann gedacht, komm, da melde ich mich auch dran. Melde ich mich dann auch an. Habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass da doch so ein bisschen zeitintensiv ist und man doch ein bisschen was dafür tun muss. Ich glaube, ich war aus diesem Kurs der Teilnehmer mit dem geringsten Aufwand, der dann aber trotzdem bestanden hat.
So. Wie hat Philipp Müller vorhin gesagt, Profi bist du halt, kannst du halt nicht lernen. Entweder du bist Profi oder bist kein Profi.
Also ich weiß, ich hatte diese Prüfung. Ich habe tatsächlich auch Binnen und See gemacht. Und ich hatte die Prüfung an einem Samstagmorgen und wir haben Freitagabend, ich glaube, in Eisenach gespielt. Und bis zu dem Zeitpunkt, ich bin irgendwann um 11:30 zu Hause angekommen von dem Spiel, bis zu dem Zeitpunkt hatte ich eigentlich gar nichts getan dafür, für diese Prüfung. Ich habe dann wirklich bis nachts um 4 mir diese Fragen reingehauen und da ist ja auch noch Navigation und alles dabei, habe mir versucht, das irgendwie reinzuprügeln und hat dann gerade so gereicht am nächsten Morgen.
Gerade so ist bestanden.
Ja. Aber wo ich hinfahren möchte oder steuern...
Gibt noch keine Idee.
Keine Idee.
Lässt auf dich zukommen. Ja. Skifahren oder Golf?
Im Winter Skifahren, im Sommer Golf.
Das ist sehr diplomatisch. Ja, aber genau so macht es ja auch nur Sinn.
Ja.
Also, ich habe jetzt im Winter noch niemanden golfen sehen. Und Skifahrer im Sommer habe ich jetzt auch noch nicht so häufig
Im gesehen. Winter golfen geht schon, dann musst du aber irgendwo ins Warme fliegen.
Ja gut,
fliegen.
Klar, genau.
Das kann auch schön sein.
Ja, glaube ich. Wer hat das bessere Handicap beim Golfen? Michael Roth oder Michael Allendorf?
Jahrelang Michael Roth. Aktuell weiß ich sein Handicap nicht genau. Ich glaube, er drückt sich auch ein bisschen vor einer Partie gegen mich. Könnte schon sein, dass ich mittlerweile das bessere Handicap habe. Aber... Er wird trotzdem immer behaupten, dass er mich dreimal in die Tasche steckt.
Na, selbstverständlich. Ja. Und wie ist es beim Golfen mit Niederlagen? Also kannst du da genauso wenig mit umgehen wie beim Monopoly-Spielen oder bei anderen Dingen?
Nee, da ist es ein bisschen anders, weil da spielst du eigentlich mehr gegen dich. So, das heißt, natürlich spielst du dann, gibt es auch Partien, wo du dann gegen deine Mitspieler spielst, aber da ist eher die größte Herausforderung, selber ein ordentliches Spiel hinzukriegen, weil... Auch da kommt es vor, dass mal links, rechts, oben, drüber, unten, drunter, durch so die Bälle kreuz und quer fliegen. Und da ist eigentlich die größere Herausforderung selbst gut zu spielen. Weniger das Ergebnis dann gegen deinen Mitspieler.
Hundemensch oder Katzenmensch?
Hunde.
Weil Katzen dir suspekt sind?
Nein, aber tatsächlich als Kind hatten wir auch eine Katze zu Hause, aber war relativ, oder Hunde sind einfach, keine Ahnung, die Begründung fällt mir jetzt nicht ein, aber
Begleiter.
Ja.
Schon mehr Familienmitglied. Also ich habe beides.
Okay.
Der Hund ist schon mehr Teil der Familie. Genau. Katzen machen halt so ihr eigenes Ding und wenn sie Bock haben auf dich, dann kommen sie mal irgendwo vorgekrochen, aber wenn sie keinen Bock auf dich haben, dann sind sie halt auch mal 3 Tage verschwunden und so ein Hund ist halt einfach ein Begleiter, finde ich.
Und Hunde immer freuen sich jedes Mal, wenn du nach Hause kommst.
Ja, aber mein Kater, selbst wenn er sich 3 Tage nicht hat blicken lassen, weil ich 3 Tage nicht da war, in dem Moment, wo ich die Haustür aufschließe, steht er da. Also es gibt durchaus auch Katzen, die das können, aber es sind sehr, sehr wenige. Vorletzte Frage. Welcher Transfer hat dir die härtesten Verhandlungen eingebracht?
Die härtesten Verhandlungen? Also toi, 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 bisher waren das intensive Verhandlungen und auch gute Gespräche, aber so eine richtige harte Verhandlung war jetzt bisher noch nicht dabei.
Mhm. Hast du da Angst vor, dass das irgendwann mal kommt, dass du irgendwann mal in so eine Situation kommst, wo es unangenehm werden könnte, unharmonisch?
Ja, eigentlich nicht vor den Verhandlungen, viel eher, ich meine, wir reden jetzt viel über Neuverpflichtungen, aber wenn wir jetzt mal unsere aktuelle Saison betrachten, so, dass wir auch bei uns jetzt gute Spieler in unseren eigenen Reihen haben mittlerweile und die auch bei anderen Vereinen begehrt sind, so, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Ich habe eher großen Respekt vor jetzt Verhandlungen zu Vertragsverlängerungen, weil auch das ist anders im Gegensatz zu den letzten Jahren. Unsere Spieler sind mittlerweile auch begehrt. So, natürlich wollen wir die Spieler, die jetzt bei uns funktionieren, auch gerne bei uns behalten. Mhm. Aber auch da kann es passieren, dass vielleicht der ein oder andere mal einen anderen Weg geht.
So, naja, und genauso kann es ja auch passieren, um mal die dritte Ebene aufzumachen. Und ich glaube, die ist dann tatsächlich die härteste. Wenn du einem Spieler mitteilen musst, pass auf, unser gemeinsamer Weg endet hier an der Stelle. Ich kann deinen Vertrag nicht verlängern. Du musst dir was Neues suchen.
Das ist richtig, wobei ich da aber sage, also auch da versuche ich das wieder mit gesundem Menschenverstand zu handhaben, weil der einzige Weg, das ordentlich über die Bühne zu kriegen, ist Offenheit. Mhm. Und ich brauche keinen Spieler ewig lang hinhalten, wenn die Entscheidung eh schon steht. Von daher, wenn die Entscheidung gefallen ist, dass wir mit einem Spieler nicht weitermachen möchten, so dann setze ich mich mit dem hin und führe ein offenes Gespräch und teile ihm die Entscheidung mit. Und dann ist natürlich bestimmt eine Enttäuschung da. Mhm. Aber in den allermeisten Fällen wird das einem dann gedankt, dass man direkt kommuniziert und nicht irgendwie noch groß rumdruckst und das irgendwie dieses Gespräch irgendwie noch weit nach hinten verschiebt.
Ja, ich glaube, Klarheit ist es am Ende. Ja. Ja, auch was mit respektablem oder respektvollem Umgang miteinander.
Natürlich sind das die schlimmsten Gespräche, also das ist keine Frage. Also ich verkünde auch lieber Verlängerung oder Neuverpflichtung, als dass ich irgendjemand sagen muss, geht nicht mehr weiter. Aber sind wir mal ehrlich, wir sind im Profisport und auch die Gespräche gehören halt dazu und die müssen auch gemacht werden. Und absolut. Wenn du die nicht kannst, dann bist du auch falsch in dem Job.
Das stimmt. Abschließende Frage, Michael, und die stellen wir jedem, der bei uns im Podcast zu Gast ist. Wen würdest du uns denn mal als Gast empfehlen? Also die Müller-Zwillinge nehme ich mit, offensichtlich.
Ja, am besten also das, Duo. Das wäre natürlich mal, ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Duo hattet, aber...
Ja, die Schiedsrichter-Mädels hatten wir letztens.
Wenn ihr tatsächlich 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden beste Unterhaltung haben möchtet, dann ladet die 2 ein. Ja, das sind bestimmt super Gesprächsgäste. Die können auch ganz, 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 ganz viele Geschichten erzählen, auch außerhalb vom Handball. Also es macht mit Sicherheit Sinn, die auf die Liste aufzunehmen.
Schreibe ich auf und du versprichst mir, dass, wenn wir sie einladen, ich von dir eine Sprachnachricht kriege, mit der du dich schön revanchieren kannst für alles, was sie dir um die Ohren gehauen haben. Wobei, es war ja harmlos, oder?
Es war noch relativ harmlos. Von daher kriegen sie auch eine schöne Geschichte von mir. Und davon habe ich auch noch ein paar in petto.
Freue ich mich jetzt schon drauf. Michael, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du bei uns warst.
Super, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat viel, viel Spaß gemacht.
Danke euch da draußen fürs Zuhören. Das war Hand aufs Harz mit Michael Allendorf.